Ich mache schon die Erfahrung, dass Leute mich oft fragen, ja, aber warum lädst du nicht zum Beispiel Blasorchester oder kleinere Formationen ein, weil die haben jetzt gerade da und dort gespielt, da waren 5000 Leute. Oder warum spielen die Orchester dann auch so schwierige Werke? Warum spielst du nicht Unterhaltungsprogramm? Das wird den Leuten sicher besser gefallen oder so in die Richtung. Und ich finde es halt gefährlich, wenn man immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner dann bedient. Bei uns hört man mittlerweile Orchester, die man in ganz Europa nicht hört, so wie die United States Marine Band zum Beispiel, oder Osaka, Shion und solche Namen, die wirklich dann explizit auf Europa-Tournee kommen und dann spielen die bei der WMC in Calgary und auch in Innsbruck bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten. Ja, also Spaß kann alles machen, nur muss man halt irgendwann die Realität sehen und dann auch schauen, okay, ist das kompatibel mit der Musik an sich? Also kann das aufgeführt werden bei einem Konzert zum Beispiel? Hängt natürlich auch vom Rahmen ab. Es ist egal, wenn der Rhythmus nicht passt bei einem kleinen Platzkonzert irgendwo im Dorf oder spielt man auf einer größeren Bühne. Ist natürlich immer ein bisschen situationsabhängig, aber ich glaube nicht, dass man alle immer mitnehmen kann.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und für alle neu hinzugekommenen herzlich willkommen hier bei der Blasmusik-Community. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich euch gerne noch meine Newsletter, die E-Mail, ans Herz legen. Die kommt einmal im Monat und beinhaltet Übetipps, Hörtipps, Videotipps, Infos aus der Szene und vieles, vieles mehr. Ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr die E-Mail abonniert. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Supporter der Folge ist wie immer Buffet Grandport. Buffet Grandport ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Vielen, vielen Dank für das Supporten dieser Folge und für die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Podcast. Mein heutiger Gast ist Bernhard Schlögel. Bernhard Schlögel ist nicht nur Musiklehrer, sondern auch Intendant der Innsbrucker Promenadenkonzerten. Wem das nicht sagt, dann könnt ihr euch schon auf eine ganz, ganz tolle Veranstaltung gefasst machen, denn wir sprechen natürlich auch über die Promenadenkonzerte, aber auch über sein Schaffen als Dirigent, als Juror und seine Sichtweise auf die Gesellschaft, aber auch auf die Blasmusikszene. Es ist eine Folge, die sehr ehrlich von uns beiden ist, aber auch sehr kritisch mit einigen Dingen umgeht. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit Bernhard Schlögel hier im Blasmusik Podcast. Mein heutiger Gast hat Posaune am Tiroler Landeskonservatorium studiert. Dort legte er noch sein Studium für Blasorchesterleitung bei Professor Hermann Pallhuber und Professor Thomas Ludescher ab. Außerdem machte er seinen Abschluss noch in Musik- und Instrumentalpädagogik an der Universität Mozarteum in Salzburg. Mittlerweile ist der gebürtige Tiroler nicht nur Dirigent des Symphonischen Blasorchesters Tirol und der Stadtmusik Hall in Tirol, sondern auch Lehrer, Dozent, Juror und künstlerischer Leiter der Innsbrucker Promenadenkonzerte. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Bernhard Schlögel.
Einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bernhard, was war das letzte Stück, das du dir mal bewusst angehört hast, bevor wir jetzt hier sprechen?
Das war heute beim Zähneputzen Iron Maiden, also ganz, ganz eine andere Schiene. Ja, das ist manchmal braucht man solche ausufernden Erlebnisse. Na, das mache ich sehr gern, so wenn ich zum Beispiel spazieren gehe oder so, mich einfach mal mit irgendwas berieseln. Aufmerksam habe ich gestern die erste Symphonie von Prokofjew angehört, die den Beinamen die klassische trägt, und ich finde die unglaublich spannend. Also ja, in D-Dur, glaube ich.
Okay. Was findest du daran spannend? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne die nicht.
Ja, also ich finde sie deshalb spannend, weil Prokofjew sich eigentlich an Haydn und Mozart und Tschaikowski, also den jungen Tschaikowski, orientiert hat und sozusagen klassische Kompositionsformen angewandt hat, aber allerdings mit moderner Harmonik und rhythmischen Verschiebungen und vor allem ganz unerwarteten Wendungen. Und ich glaube, also es ist ein nicht humoristisch, würde ich nicht sagen, aber so in dieser Zeit war es gedacht, also ein bisschen als Humor an der Sache. Und das ist wirklich total spannend. Ja. Klingt, also wenn man sich's anhört, hat man zuerst das Gefühl, es ist wirklich von Mozart oder Haydn in diese Richtung. Und dann kommen plötzlich Harmonien und dann denkt man sich, oh wow, was ist jetzt los? Und also wirklich total eine tolle Symphonie und ich höre die einfach sehr gern.
Okay, dann weiß ich, was ich die nächsten Tage mir mal anhöre.
Genau.
Werde ich gleich mal recherchieren. Du kommst ja quasi gerade vom Flicorno Duo. Du warst ja da. Mit welchem
Mit
Orchester?
der Stadtmusik Hall, genau.
Ja, wie war's?
Ja, es war spannend, wie jeder Wettbewerb. Wir haben in der Kategorie Superiore mitgemacht, also in der zweithöchsten Kategorie von fünf. Und ja, wir mussten feststellen, oder das ist meine Erkenntnis jetzt nach diesem Wochenende, dass diese Kategorie, es waren ja über 40 Orchester und ich glaube in Summe nur neun in den ersten zwei Kategorien, dass es einfach mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal Verein, also mit einem Amateurblasorchester, das irgendwie örtlich gebunden ist und mit diesen Ressourcen arbeitet, einfach sehr, sehr hochgegriffen ist. Also die Literatur im Proberaum abzurufen, das ist dann eine Sache. Und wenn man dann auf einer Wettbewerbsbühne steht oder sitzt und dann bewertet wird nach, sage ich mal, internationalen Standards, dann, ja, dann wird man natürlich ja mal in die Schranken gewiesen, im positiven Sinne. Aber es war eine tolle Erfahrung und wir haben immer in den zweiten Platz gemacht. Also das ist
Ja,
schon
also
für uns.
das klang vorher gerade so negativ, deswegen. Wie haben es deine Musiker aufgenommen?
Sehr positiv. Also es ist ja immer so, der Weg dorthin ist ja eigentlich die spannende Phase. Und das war einfach, also die Literatur, das war das Pflichtstück Van Gogh von Thomas Doss. Das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und da haben wir uns sehr viel damit auseinandergesetzt. Natürlich jeder für sich, jede für sich und im Gesamten dann zusammengeführt. Und das ist eine Riesen-Challenge gewesen. Auch das Selbstausstück Give Us This Day von David Maslanka natürlich.
Also sowas brauche ich immer so ein bisschen, aber was würdest du jetzt schon sagen, okay, daran werde ich jetzt die nächste Zeit arbeiten? Also man nimmt ja immer sowas mit, wo man sieht, okay, das muss noch und da muss noch vielleicht oder darf, müssen ist ja immer so eine Sache.
Das mache ich nie. Also ich mache mir generell nie Gedanken darüber, an was ich arbeite, sondern ich arbeite an dem, was ich höre oder was das Orchester wiedergibt. Und das kann in dieser Woche ein anderer Bereich sein als in der nächsten Woche. Also das mache ich nicht. Natürlich gibt es gezielt einmal vielleicht einen Übergang oder wenn ihr das Gefühl habt, dass die Balance irgendwo ganz schlecht stimmt, dass man einmal vielleicht daran vermehrt dran arbeitet. Aber so richtig einen Entwicklungsplan, dass ich sage, ich arbeite jetzt mal das nächste Jahr nur an der Rhythmik oder am Zusammenspiel, das mache ich eigentlich nicht. Und interessanterweise war unsere große Stärke, finde ich, also des Orchesters, ist eigentlich der allgemeine Klang, also so diese, man sagt ja immer, diese Klangfarben, diese Registerbalancen, das ist, finde ich, und das ist auch unser Eindruck, immer unsere Stärke und auch die Intonation war sehr gut. Und da haben wir zum Beispiel weniger Punkte bekommen als bei Technik und Rhythmik und Zusammenspiel, was mich zum
Okay.
Beispiel sehr verwundert hat. Und jetzt da mehr anzusetzen, das wäre meiner Meinung nach vielleicht nicht ganz der richtige Weg, aber ja, kann man natürlich machen.
Okay, du warst ja jetzt nicht das erste Mal bei dem Wettbewerb. Was macht für dich gerade der Wettbewerb so besonders?
Es gibt nicht so viele renommierte Wettbewerbe, wo man dann wirklich auch auf andere Orchester trifft. Zum Beispiel bei uns war ein Orchester aus Deutschland, aus Leverkusen, ein Orchester aus Belgien, eines aus Litauen und eines aus Frankreich in unserer Kategorie. Und solche Wettbewerbe gibt es kaum. Also auch in Valencia ist mehr oder weniger der Anteil der Orchester zu 95% aus Spanien. In Kerkrade ist natürlich wieder was anderes, ist auch ganz international, also als World Music Contest natürlich. Auch bei der Europameisterschaft sind auch wenige Orchester vertreten. Also es ist schon ein internationales Flair mittlerweile. Also man hat die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen, die vielleicht aus eher blasmusikaffinen Ländern stammen oder auch aus weniger affinen Ländern. Und noch dazu fahren wir von Innsbruck oder Hall und Innsbruck sind ja unmittelbar zusammengewachsen, fahren wir circa 2,5 Stunden und das ist natürlich auch ein Anreiz, da dorthin zu fahren.
wenn wir uns heute nicht in dem Rahmen kennenlernen würden, sondern abends an der Bar oder so. Und ich würde dich fragen, Bernhard, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du denn sagen?
Ja, das werde ich interessanterweise sehr oft gefragt. Und ich sage dann meistens, eigentlich mehrere Sachen. Und dann sage ich halt, ja, ich leite die Innsbrucker Promenadenkonzerte und bin auch Lehrer und ja, Dirigent. Ich würde mich jetzt nicht als Dirigent bezeichnen. Also als,
warum?
Ja, weil es nicht mein Beruf als solches ist. Also ich lebe nicht vom Dirigieren, sondern meine beruflichen Standbeine sind sicher die Innsbrucker Promenadenkonzerte und die Schule.
Okay, bevor wir so richtig tief auch in die Promenadenkonzerte reingehen, will ich ja mal wissen, wo kommt jemand her und warum tut er dann das, was er so tut? Wie kam bei dir Musik ins Leben?
Das ist eine gute Frage, das ist schon lange her. Ich habe in der ersten Klasse Grundschule, heißt das ja in Deutschland, also Volksschule bei uns, habe ich eine Lehrerin gehabt, das war gleichzeitig auch die Direktorin, und die hat Akkordeon gespielt. Und ich habe das mega cool gefunden, dass die vor uns gestanden ist mit dem Akkordeon umgehängt, und die hat mit uns gesprochen, dann hat sie wieder gespielt, dann hat sie gesungen, dann hat sie gesprochen, und dann konnte sie auch noch mit ihren Händen an die Tafel schreiben, und das alles gleichzeitig. Das hat mich als Sechsjährigen extrem fasziniert, und ich bin dann nach Hause und habe zu meinen Eltern und auch zu meinem Opa. Mein Opa war eigentlich immer so mein Supporter, also der hat mir auch etliche Instrumente gekauft, hat mir die Musikschulbeiträge bezahlt und ist auch nach wie vor, wie ich finde, mein größter Fan, muss man fast schon sagen. Und ja, dann habe ich mit dem Akkordeon begonnen. Ich habe es geliebt. Also es war eigentlich 12 Jahre lang mein Instrument. Und ich musste dann, als ich dann in die nächste Schulstufe aufgestiegen bin, also in die Musikmittelschule, musste ich oder sollte man ein neues Instrument lernen. Und dann habe ich zu meinem Opa gesagt, ich möchte Schlagzeug lernen. Und mein Opa hat gesagt, nein, sicher nicht Schlagzeug. Dann habe ich gesagt, ja, Trompete. Dann hat er gesagt, nein, Trompete auch nicht, das spielen schon so viele. Und dann hat er gesagt, spiel doch Bariton, also Euphonium. Und ich habe nicht mal gewusst, was das ist, habe dann gesagt, okay, keine Lust, aber wenn du meinst. Und dann haben sie mir so ein altes Ding vor mich gestellt, und dann habe ich da mal reingespielt, und ich habe es gehasst. Ich wurde gezwungen, sozusagen 5 Minuten zu üben, und in diesen 5 Minuten habe ich 3 Minuten nur diskutiert und umgeblättert und keine Ahnung. Also ich wollte überhaupt nicht spielen. Und dann hat mich mein Opa ohne meine Zustimmung eigentlich beim örtlichen Musikverein angemeldet, und dort bin ich dann hin, widerwillig natürlich. Und dann haben die mich da zwischen den ersten und den zweiten Pult da hineingesetzt, und dann haben wir gespielt, und das weiß ich noch wie heute, die Miramare-Ouvertüre von Julius Fučík. Und die ist im 6/8-Takt, glaube ich, also auf 2. Und ich habe natürlich irgendwie gezählt, wie es mir halt vorgekommen ist. Und dann war das Orchester dann fertig mit dem Stück, und ich war ungefähr bei der Hälfte. Und dann habe ich mir geschworen, raus da und nie mehr wieder. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich bin dann raus aus dem Probesaal, und die Leute haben gesagt, ja, Bernhard, tschüss, ich hoffe, dir hat's gefallen, und bis nächste Woche. Und ich bin dann im Auto gesessen von meinen Eltern und habe mir gedacht, ich muss da mitspielen können. Ich kann das nicht haben, dass ich da nicht mitkomme. Und dann habe ich das Akkordeon beiseite gestellt und habe jeden Tag dieses Konzertprogramm geübt, bis ich es auswendig konnte, und habe dann nur mehr Bariton geübt und dann auch Posaune, und das Stunden am Tag. Also das war für mich so ein Hop oder Top. Und ich sehe das auch jetzt so, wenn junge Leute zu Musikvereinen kommen, dann gibt es immer zwei Richtungen. Es gibt diejenigen, die überfordert sind und dann den Kopf einziehen und sagen, ich lasse es, ich höre auf, oder ich bleibe so, wie ich stagniere sozusagen. Und dann gibt es die anderen, die dann einfach die Motivation in der Aufgabe sehen und sich daran dann weiterbilden und daran wachsen. Das ist ganz, ganz spannend, ja.
War das erste Mal, dass das so ein Moment war, wo du eigentlich was nicht konntest und gesagt hast, aber nein, ich ziehe das jetzt durch, bis es geht?
Na, diese Momente gab es oft. Die hat man oft im Leben. Ich glaube, das kennt man von sich selbst. Ich bin vielleicht zum Glück oder auch leider sehr, sehr ehrgeizig, und ich probiere mich selbst sehr gerne aus. Also ich habe immer zum Leidwesen meiner Eltern Dinge begonnen und durchgezogen, wo meine Eltern vorher gesagt haben, lass das bringt nichts, oder du schadest dir nur selbst, oder das geht sich nicht aus. Und das war für mich eigentlich immer im Gegenteil sogar ein Ansporn und eine Motivation von außen. Das ist wie jetzt bei diesem Flicorno d'Oro, wo wir auch gesagt haben, ja, schaffen wir das Van Gogh? Wir haben das ja erst vor wenigen Monaten aufgelegt, also Prima Vista gelesen, und da haben auch die Leute gesagt, ja, glaubst du schon, dass wir das hinbekommen? Und das ist eigentlich eher für mich eine Motivation als eine Demotivation.
Wie gehst du jetzt um, wenn du in deinem Musikverein stehst und da kommt, keine Ahnung, so ein 12-Jähriger um die Ecke und spielt da mit? Und du merkst schon in der Probe, okay, das ist jemand, der wahrscheinlich eher den linken Weg geht und dann nicht mehr da ist. Versuchst du, den irgendwie noch zu kriegen? Oder sagst du, okay, es gibt halt diese zwei Arten und da kann ich dann auch nichts mehr machen, wenn er so ist?
Ja, also im Musikverein ist es ja glücklicherweise so, dass man ja nicht nur das ganze Jahr Wettbewerbsstücke probt, sondern man spielt ja auch, ich sag mal, Stücke für die Kirche, für Konzerte, einen Marsch, eine Polka und so weiter. Unabhängig davon, dass es auch nicht leicht ist zu spielen, aber das ist technisch sozusagen eher kompatibel. Und wenn wir dann schwerere Stücke spielen, dann muss man entweder Stimmen schreiben, also wirklich sich auf die Ebene begeben und sagen, ich nehme dich bei der Hand, ich schreibe dir eine eigene Stimme oder lass Stellen aus, die vielleicht zu schwer sind. Allerdings, und das ist auch mein Credo immer an die Musikvereine, wir sind schlussendlich ein leistungsorientierter Verein. Das heißt, am Ende des Tages steht bei einem Musikverein, ob Amateur oder professionell oder semi-professionell, immer ein Konzert an oder ein Wettbewerb oder was auch immer oder eine Aufnahme für einen Verlag. Haben wir auch kürzlich gemacht mit der Stadtmusikhall. Und da muss man halt schon irgendwann sagen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und dann kann man natürlich nicht immer alle mitnehmen. Das ist schon auch Tatsache.
Mhm. Sollte das jeder Verein so sehen? So dieses, am Ende des Tages steht ein Konzert und die Leistung steht im Vordergrund? Weil es wird jetzt mit Sicherheit viele geben, die sagen, ja, aber ich mache das nur zum Spaß.
Ja, also Spaß kann alles machen. Nur muss man halt irgendwann die Realität sehen und dann auch schauen, okay, ist das kompatibel mit der Musik an sich? Also kann das dann auch aufgeführt werden bei einem Konzert zum Beispiel? Hängt natürlich auch vom Rahmen ab. Ist es egal, wenn der Rhythmus nicht passt bei einem kleinen Platzkonzert irgendwo im Dorf oder spielt man auf einer größeren Bühne? Ist natürlich immer ein bisschen situationsabhängig, aber ich glaube nicht, dass man alle immer mitnehmen kann. Also es gibt natürlich die Underdogs, die laufen so mit, aber so explizit jeden an der Hand zu nehmen und sagen, ich bringe dich auch zum Ziel, das ist, glaube ich, nicht ganz möglich. Wir haben zum Beispiel bei der Stadtmusikhall den Herbert Ebenbichler. Dr. Herbert Ebenbichler wird jetzt 90 im Herbst. Der war Bundesverbandsobmann, der war Landesverbandsobmann und ich glaube, seit er denken kann, Blasmusiker. Und er hat jetzt eine Grenze erreicht, wo er einfach kognitiv nicht mehr mitkommt. Also er schafft auch dieses Pflichtstück, war für ihn, für Riva, wirklich viel zu schwer. Und wir haben ihn trotzdem mitspielen lassen und er hat auch mitgespielt. Es war nicht alles richtig. Aber es ist schon möglich, Leute zu integrieren. Das ist auch wichtig und das soll auch so sein. Aber ich glaube nicht, dass man 70, 80 Leute so unter einen Hut bekommt, wie man so schön sagt, damit alle immer alles spielen können. Das glaube ich, geht nicht.
Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du einen Vortrag mal gehalten hast mit dem Titel Die Durchschnittsfalle.
Genau. Das ist der Buchtitel von Markus Hengstschläger, den ich sehr verehre. Ist auch ein Österreicher, ein Oberösterreicher. Und ja, also im Grunde genommen geht es im Leben immer um das eine. Wenn du erfolgreich sein möchtest, dann musst du aus der Masse ausbrechen und musst Dinge machen, die nicht jeder macht. Das ist so die zentrale Botschaft. Und neue Wege zu gehen ist schwierig. Ja, es ist für einen selbst nicht einfach und vor allem für das Umfeld nicht einfach, dem zu vertrauen und den Mut zu haben. Aber es führt dann schlussendlich sehr oft zum Erfolg. Wenn es dann einmal nicht zum Erfolg führt, dann muss man auch natürlich so hellhörig sein und sagen, okay, das war vielleicht eine Sackgasse, wieder zurück und wir gehen einen anderen Weg. Aber das finde ich ein sehr spannendes Thema, ja.
Du bist ja auch Lehrer. Wie nimmst du das bei euch in der Schule, bei euren Schülerinnen und Schülern so wahr? Ist das so eine Mentalität noch mit, okay, ich will was erreichen, oder ist das eher schon so, okay, wir sind im Durchschnitt?
Naja, also ich gehe mit meinen Schülern schon sehr respektvoll um und versuche sie da abzuholen, wo sie gerade stehen, in allen ihren sozialen und auch schulischen Gegebenheiten. Aber für mich ist ein Satz oder ein Slogan ganz, ganz essentiell, auch im Unterricht, gescheiter durch Scheitern. Das ist ja vielleicht eher österreichisch gescheiter, aber du weißt, was ich meine. Und ja, ja. Das finde ich ganz spannend. Also ich glaube, unsere Gesellschaft hat extrem viel Angst, Fehler zu machen, sich Fehler einzugestehen. Wir werden natürlich auch gleich irgendwie abgestempelt oder es wird mit dem Finger auf uns gezeigt, man hat nur eine 3 in Mathe oder man hat eine 2 in Musik, das geht doch gar nicht. Musik ist ja nicht wichtig oder Musik ist ja einfach oder keine Ahnung was. Also jeder hat da seine eigenen Erfahrungen und Ansichten. Aber gescheiter durch Scheitern oder eben dieses Buch von Markus Hengststeger, Die Durchschnittsfalle, das sind so für mich schon so kleine Wegweiser, wie man mit dem eigenen Leben und auch mit dem Leben seiner Mitmenschen umgehen kann und könnte.
Ich habe Anfang der Woche hatte ich ein Interview mit David Tasser, der wird ja wahrscheinlich nichts sagen. Der war Solotrompeter in Frankfurt an der Oper. Mhm. Und der war noch Schüler bei Arnold Jacobs.
Okay.
Und dann habe ich mir auch wieder ein Buch von Arnold Jacobs dann abends in die Hand genommen. Und der erste Satz, der in dem Buch drin steht, ist: Wir sind das Ergebnis unserer Herausforderungen. Und dann habe ich mir überlegt, wie viele Herausforderungen gibt es denn noch für Schüler? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass auch von Elternseite immer erstmal versucht wird, das alles zur Seite zu stellen. Und dass da gar nicht mehr irgendwie, wie du schon sagst, bis zum Fehler kommt, weil man hat ja Angst, dass das irgendwie abgestempelt wird und so. Und ich habe mir am Montag noch die Frage für mich gestellt, was macht das denn mit jemandem, der nie Herausforderungen hat?
Genau. Ja, in der Musik natürlich allgegenwärtig. Es ist alles eine Herausforderung von der Intonation über den ersten Ton, die Technik, das gemeinsame Zusammenspiel und so weiter. Ja, also gerade in der Musik ist das Scheitern ja auch immer so ein No-Go und man hat Angst. Ist auch wahrscheinlich der Grund, warum viele aufhören, weil sie das Gefühl haben, es läuft nicht so wie bei anderen oder es läuft nicht so, wie es gerne hätte und dann zieht man die Reißleine.
Genau. Oder es ist anstrengender, als man gedacht hat. Das ist so meine Beobachtung.
Ja, das stimmt. Moment. Das stimmt, da steckt doch mehr dahinter. Genau. Ja. Das ist doch dann auch immer spannend, wenn man dann beim Wettbewerb 40 Minuten auf der Bühne sitzt und dann das abspielt, im besten Falle in der gleichen Qualität wie in den Proben, was man Monate vorher angefangen hat. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, eigentlich. Das ist auch wie im Sport. Also ich vergleiche das auch immer. Ich sage immer zu Leuten, die wenig üben oder die irgendwie dann so suggerieren, ja, das mache ich dann schon. Dann sage ich, Leute, wir laufen nächste Woche einen Marathon und das geht sich nicht aus, wenn ich auf der Couch liege und Chips futtere. Also das muss man was tun und schlussendlich muss dann natürlich jeder selber entscheiden, wie er das Hobby betreibt. Aber, und da komme ich wieder zurück, es ist schlussendlich doch ein gemeinsames Ziel, das man verfolgen sollte. Und ja, am Ende des Tages steht halt dann ein Auftritt und daran wird man dann auch bewertet, bemessen, was auch immer.
Ja, was ich an so Aussagen immer so schade finde, ist, dass vergessen wird, dass wenn ich auf der Couch sitze, der Rest auch im schlimmsten Fall drunter leidet. Genau. Also es ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt für mich allein den Marathon laufe, dann habe ich halt einfach eine schlechte Zeit. Genau. Im Orchester, wenn ich meine Stimme nicht spielen kann oder stellen nicht kann, Vorzeichen vergesse, dann leidet aber leider das ganze Orchester darunter.
Genau, das ist auch ein wesentlicher Punkt und noch eine Anmerkung, und das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen. Bei uns ist oft so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns ist oft zu hören, dass wenn Leute aufhören, dann wird man oft so, oder wenn man sie darauf hinweist, dass sie doch bitte üben sollten oder so, dann wird immer oder sehr oft gesagt, ich bin jetzt gehe ich seit 10 Jahren für dich oder für den Verein dorthin und übe und spiele Konzerte und das ist jetzt der Dank oder keine Ahnung was. Und dann bin ich immer sehr erstaunt, denn eigentlich sollte man das ja für sich selbst tun. Und ich bewundere Menschen, die es schaffen, jahrzehntelang einem Hobby nachzulaufen, obwohl sie eigentlich gar keine Lust haben. Also die regen sich wegen, jetzt haben wir schon wieder ein Konzert, jetzt haben wir schon wieder Proben, es ist schon wieder so ein schweres Stück oder keine Ahnung. Und das finde ich schon sehr spannend. Also dass es Leute gibt, die das wirklich so praktizieren. Und das über Jahrzehnte hinweg. Also kann ich nicht verstehen.
Lass uns noch mal ein bisschen zurückzukommen. Also du hast dann quasi Bariton angefangen und das Akkordeon liegen gelassen.
Genau, also ich habe in der Tat das Akkordeon dann nie mehr wieder angerührt. Also ganz selten. Ich habe mal eine private Musikschule geleitet, wo das Akkordeon dann auch ein Teil davon war. Da habe ich das dann verwendet. Das war aber eher elementar und wirklich sehr einfach. Da ging es eher mehr um das Erlernen von Noten, Tönen, das erste gemeinsame Spiel. Aber dann eigentlich nie mehr wieder, nein. Also das Klavier ist dann natürlich dazugekommen durch das Studium und dann war das Akkordeon eigentlich eher so weit, dass ich es nie mehr angerührt habe. So, jetzt sind sie unterm Tisch.
War das klassisches Akkordeon oder war das auch eher, eher Richtung Volksmusik?
Das war beides, also das vieles. Also ich hab mit dem Akkordeon eigentlich alles gespielt, was es gibt, vom Tango über Obergreiner und Folklore-Musik aus aller Welt, aber auch natürlich Jazz und Pop-Songs und so. Also man kann ja mit dem Akkordeon glücklicherweise wirklich alles spielen. Ich wollte das dann auch studieren, also das war auch mein Ziel. Nur muss man für das Studium Melodiepass spielen.
Okay.
Und genau, das ist ein eigenes Akkordeon sozusagen. Und das konnte ich nicht und wollte ich nicht extra dann umlernen für das Studium.
Das heißt, für dich war klar, okay, ich will Musik studieren, Akkordeon funktioniert nicht, also muss ich was anderes machen, mache ich Posaune.
Genau, also ich war da schon im Posaunenstudium. Also das war vor, ich habe zuerst Konzertfach, also Konzertdiplom studiert am Tiroler Landeskonservatorium und bin dann aufs Mozarteum und da habe ich schon mal kurz mit dem Akkordeon geliebäugelt, weil man eben zwei Hauptinstrumente braucht, also ein erstes Hauptinstrument und ein zweites Hauptinstrument und ich habe dann Posaune und Gesang genommen schlussendlich.
Okay, wie würdest du rückblickend deine Studienjahre bezeichnen?
Lehrreich, und spannend. Also natürlich macht es Spaß. Wir sind am Mozarteum eine kleine Klasse. Also es wurden dort damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ungefähr 10 Leute aufgenommen pro Jahrgang. Das war so ein richtiges Messen, eine Woche lang Aufnahmeprüfung und wirklich Leute aus ganz Österreich, also Westösterreich vorwiegend, weil der Rest geht dann natürlich irgendwie an andere Universitäten. Aber das war schon sehr spannend und wir waren ein sehr bunter Haufen. Was mich rückblickend schon ein bisschen verwundert hat, das war am Konservatorium wie auch am Mozarteum so, dass das Thema Blasmusik oder Bläsermusik eigentlich kaum existiert, bis gar nicht existiert. Natürlich, wenn man Posaune studiert, hat man Aufführungspraxis und so weiter und alte Musik und neue Musik, wo man explizit über das Instrument spricht. Aber sonst ist im Studium eigentlich die Blasmusik so außen vor und gehört eigentlich rein vom Gefühl her nicht zur Kunst, wenn man so möchte.
Okay, also du hast Konzertfach gemacht, du hast Blasorchesterleitung gemacht, du hast Pädagogik gemacht. Warum so viel? Weil es dich interessiert hast oder weil du das Gefühl hast, okay, ich verpasse irgendwas, ich muss mehr wissen, woher kommt das?
Ja, also es ist schon so das Interesse, das Grundinteresse an den Bereichen und ich glaube, es befruchtet sich alles gegenseitig. Also wenn man unter Anführungszeichen nur ein Instrument spielt und dann, egal ob man im Orchester sitzt oder auch als Lehrer dann irgendwo vor Menschen sich behaupten muss oder arbeiten muss, egal ob in der Klasse oder Einzelunterricht, man muss oder sollte schon ein pädagogisches Geschick mitbringen und auch als Dirigent ist es natürlich das Um und Auf, dass man mit den Menschen gut kann und in dieser Hinsicht auch arbeiten kann, Werkzeug parat hat.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden auf der Woodstock Academy vom 24. bis 30. Oktober 2025 in St. Gilgen, Strobel und St. Wolfgang am Wolfgangsee. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf, es ist einfach Urlaub, es ist kein Muss, es ist einfach Urlaub.
Wie kam es dazu, dass du jetzt neben all dem auch noch künstlerischer Leiter der Promenadenkonzerte wurdest?
Ja, das war auch spannend und für mich sehr überraschend. Ich war schon mit jungen Jahren ein großer Fan der Konzertreihe. Das war für mich immer so ein Hotspot, hinzugehen, um Orchester zu hören, die man sonst nirgends, zumindest in Österreich, nie zu hören bekommt. Das ist ja jetzt mittlerweile noch, so, sage ich mal, noch größer geworden. Also bei uns hört man mittlerweile Orchester, die man in ganz Europa nicht hört, so wie die United States Marine Band zum Beispiel oder Osaka Shion und solche Namen, die wirklich dann explizit auf Europa-Tournee kommen und dann spielen die bei der WM10 in Kalkreide und auch in Innsbruck bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten. Das war für mich immer so ein unglaublicher Pool an Orchestern und Interpretationen, Dirigenten, Literatur, Sitzpläne auf der Bühne und so weiter, die ich sehr inspirierend fand und die mich auch geprägt haben. Und ich war eben in jungen Jahren ein großer Fan und dann hat der Gründer und damalige künstlerische Leiter Alois Schöpf nach 25 Jahren, das war 2019, entschieden aufzuhören. Und dann hat der Alois Schöpf gesagt, ja, dann wisst ihr was, wir sind mutig und gehen noch eine Generation zurück oder vor, je nachdem, wie man es betrachtet. Und wir machen uns auf die Suche nach einem jungen Mann oder einer jungen Frau, die vielleicht auch Managementqualitäten mitbringt. Das ist auch sehr wichtig in dem Beruf. Und das war genau die Zeit, wo ich das Sinfonische Blasorchester Tirol gegründet habe, ganz alleine, ohne Support von außen, und habe dann gleich ein großes Orchester vor mir gehabt, wo wir dann ein Gründungskonzert gespielt haben. Und da war auch der Alois Schöpf im Publikum und der war ganz angetan von meiner Arbeit. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann 2019 hat er mich dann gefragt, ob ich sein Nachfolger werden möchte. Das war natürlich für mich ein großer Schritt, eine große Aufgabe, denn die Konzertreihe ist sehr renommiert, sie ist sehr groß. Also das Arbeitspensum ist wirklich einem Fulltime-Job gleichzustellen. Und das war natürlich auch für mich die Überlegung, geht sich das alles aus? Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 2019.
Okay.
Ich bin's nicht.
Für die Zuhörer, was sind die Promenadenkonzerte und woher kommt das Ganze überhaupt?
Okay, da muss ich jetzt weit ausholen.
Das macht nichts.
Okay, also zuerst mal zu den Fakten. Die Innsbrucker Promenadenkonzerte finden seit 1994 statt, spielen jedes Jahr im Juli. Also wir beginnen heuer am 4. Juli und enden am 30. Juli. Und die Location ist ganz eine besondere, nämlich im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck. Das wurde der Innenhof oder die Hofburg an sich wurde von der Maria Theresia barockisiert, also ist jetzt im barocken Stil. Und der Innenhof hat eine unglaubliche Akustik. Also bei uns stehen Musiker der Berliner Philharmoniker auf der Bühne und der Mailänder Scala, Konzertgeber Amsterdam, spielen ihre ersten Töne und sagen dann zu mir, wow, it sounds like a music hall. Und letztes Jahr die Musiker der Mailänder Scala haben gesagt, das klingt besser wie die Mailänder Scala. Also es ist schon ganz eine
Das ist ein Ritterschlag.
Ja, schon. Also das hören wir auch des Öfteren, denn die meisten suggerieren ein Freiluftkonzert mit Verstärkung. Also man muss dann irgendwie verstärken. Ich sage dann immer, nein, braucht ihr nicht. Und dann kommen sie mit der nächsten Frage, ja, und was ist mit den Sängerinnen und Sängern? Dann sage ich, braucht ihr auch nicht. Und dann sind die immer ganz verwundert und wahrscheinlich auch ein Stück weit nervös, ob das schon funktioniert, und dann betreten sie die Bühne und spielen und dann ist der erste Wow-Effekt da. Also das Ambiente ist unbeschreiblich toll. Man hat im Hintergrund die Nordkette, man hat den Dom, also den Turm des Innsbrucker Doms, der unmittelbar dahinter liegt. Man hat die Schwalben, die durch den Innenhof fliegen während dem Konzert, und man hat eine ganz besondere Atmosphäre, die dann natürlich zusätzlich zur tollen Musik dann mitschwingt. Und die Konzertreihe hat eigentlich als Vorbild eine lange Geschichte. Es gibt ja seit dem 18., 19. Jahrhundert Freiluftkonzerte, ausgehend aus Paris und London, wo man eben Freiluftkonzerte veranstaltet hat, wo sozusagen sich diese Hofmusik dann irgendwie aufgebrochen hat und die Leute haben dann in den Lustgärten musiziert. Mozart, Haydn, die waren selbst in London und haben dort für die Allgemeinheit musiziert. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Freiluftkonzerte haben natürlich den Effekt, dass es viele Leute anspricht, dass Leute, die sonst nie Berührung haben mit so einer Art von Musik, dann auch hingehen oder sich das von draußen anhören. Und wir verfolgen eben genau diese Intention, dass man Menschen anspricht, die vielleicht noch nie einen Mozart, eine Beethoven-Symphonie gehört haben, die noch nie ein Blasorchester gehört haben oder ein Kammermusikensemble oder auch eine Big Band, und die vor allem auch diese Hemmschwelle hätten, Geld zu zahlen. Also die sagen dann, ich zahle doch nicht 40, 50 oder 80 oder über 100 Euro, um mir ein Konzert anzuhören, wo ich nicht mal weiß, ob es mir gefällt. Das ist auch ein Punkt bei uns. Also unsere Eintrittskarten kosten 9 Euro, egal ob Ernst Hutter und die Egeländer Musikanten spielen oder German Brass oder die United States Marine Band oder die Münchner Symphoniker oder wer auch immer. Es kostet immer 9 Euro, der Stehplatz sogar nur 7 Euro, und das macht die Konzertreihe als solche einzigartig. Das ist also eigentlich eine eine Intention, die nicht von uns erfunden wurde. Dieses Pommere, französisch für herumgehen, das kommt also alles aus dem 18. Jahrhundert, aus Frankreich, aus London und wird bei uns sehr hoch gehalten. Der andere Aspekt ist der, dass Bläsermusik natürlich prädestiniert ist für die Freiluft, also für Freiluftkonzerte. Mhm. Deswegen auch diese Intention, Bläsermusik als Zentrum zu haben. Und da ist es mir jetzt besonders wichtig. Das ist vielleicht ein bisschen anders wie bei meinem Vorgänger. Ich versuche dieses Klischee, dass Blasmusik keinen künstlerischen Anspruch hat. Das ist so ein bisschen in der breiten Masse so eher reduziert auf Unterhaltung und Umrahmung und ein bisschen Lederhose und ein bisschen Bierzelt. Ich möchte mit den Innsbrucker Bonanzetten auch Folgendes schaffen, dass zum Beispiel jemand am Montag das Orchester Wilhelm Friso hört oder das Musikkorps der Bundeswehr und am nächsten Tag dann das Mozarteumorchester Salzburg oder ein anderes Symphonieorchester und dann merkt, dass der künstlerische Output eigentlich auf Augenhöhe passiert. Dass es nicht immer so ist, dass sozusagen in der klassischen Musik, da denken alle nur an Berliner Philharmoniker und Wiener Philharmoniker und an Gustav Mahler und Anton Bruckner und Mozart. Da denkt niemand an Schulorchester, an Laienorchester, an Komponistinnen und Komponisten, die nicht gespielt werden, weil sie einfach nicht gut sind. In der Blasmusik ist es genau umgekehrt. Also wenn man auf die Straße geht und Leute anspricht und sagt, sagen Sie mal drei Begriffe zur Blasmusik, dann sagen sie Lederhose, Bierzelt und Marsch oder Polka. Und ja, dass es nicht immer nur auf das reduziert wird, das versuche ich auch mit dieser Gegenüberstellung verschiedenster Genres, also dass nicht nur Blasorchester spielen, denn dann ist man wieder so unter sich und das ist wieder, wieder so ein geschlossener Raum, sondern ich versuche das ein bisschen zu werten, indem man eben zeigt, dass Blasmusik mehr sein kann als Umrahmung und Unterhaltung. Mhm.
Verschiedene Fragen dazu. Mhm. Das erste ist, wie finanziert sich das Ganze?
Ja, das ist auch eine häufige Frage. Wenn man nur 9 Euro einnimmt für das Ticket, das ist natürlich immer ein Wow-Effekt, egal ob das die Orchester dann sagen, Bernhard, ich habe gerade gelesen, ihr verlangt 9 Euro Eintritt, wie geht das? Ja, das bei über 20.000 Besuchern ist das natürlich dann auch unterm Strich nicht wenig, was man einnimmt. Also wenn ich jetzt 1.000 Besucher habe und das Ticket kostet 20 Euro, dann ist der Effekt auch nicht größer. Also wir haben natürlich eine hohe Frequenz sag mal so, jedes Jahr so zwischen 20 und 25.000 Gästen. Und dann haben wir natürlich eine große Unterstützung durch Innsbruck Tourismus. Sie sind eigentlich unser Hauptgeldgeber als öffentliche Hand, wenn man so möchte. Mhm. Und dann natürlich die Stadt Innsbruck, das Land Tirol und ganz viele treue und tolle Sponsoren, unter anderem auch Buffet Crampon.
Okay, dann stelle ich mir immer wieder die Frage, warum machen das nicht mehr? Also auch so Ticketpreise nach unten zu senken, damit es zugänglicher wird, weil das ist ja oft tatsächlich der Hemmschuh, dass klassische Musik teuer ist. Und dann natürlich noch, wie du schon sagst, für irgendwas, wo ich vielleicht gar nicht weiß, ob ich das will. Warum gibt es nicht mehr Veranstaltungen, die sagen, okay, wenn wir es billiger machen, dann kommen vielleicht auch mehr?
Das hat viele Gründe. Also zum einen sind die Innsbrucker Promenadenkonzerte eine gewachsene Institution mittlerweile, nach 30 Jahren. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn irgendwo in irgendeinem Konzertsaal ein Musikverein spielt. Ich nehme jetzt mal her, heuer spielt der zweifache Europameister aus Niederholm, aus Norwegen, bei uns. Mhm. Also wenn du irgendwo in irgendeinem Konzertsaal, egal wo auch immer, ein Konzert veranstaltest mit dem Musikverein Niederholm und du verlangst 9 Euro Eintritt und das sind wie bei uns über 1.000 Plätze, dann werden vielleicht 100 Leute kommen. Im besten Fall. Also man braucht natürlich ein Setting drumherum, das irgendwie ansprechend ist, das irgendwas Besonderes darstellt. Der zweite Aspekt ist natürlich der, dass die wenigsten Leute, so wie wir, sehr spartanisch arbeiten möchten. Also wir arbeiten alles im Homeoffice, wir arbeiten mit unseren privaten Geräten, wir arbeiten alles zu zweit ab. Also meine Kollegin Maria, die Geschäftsführerin ist, und ich, wir machen alles zu zweit, wirklich alles, von A bis Z, von Marketing über Webseite, über die ganze Kommunikation mit den Orchestern, mit Sponsoring, da gibt es viele, viele Bereiche. Also wie gesagt, das ist ein Fulltime-Job und das macht halt wahrscheinlich niemand gerne für für den Benefit, den man dann hat, also den finanziellen Benefit. Das ist auch ein Punkt. Und ja, unterm Strich ist unser Budget dann doch nicht so gering. Also ich hab über 70% mehr Budget als mein Vorgänger, weil ich halt drum gekämpft habe und geschaut habe, dass wir überhaupt wahrgenommen werden von der öffentlichen Hand und also von der Öffentlichkeit und auch dementsprechend gefördert werden. Denn, das muss ich auch noch anmerken, das ist auch immer mein Plädoyer, wenn ich mit politischen Verantwortlichen spreche, wenn wir Konzerte anbieten sollen, und das ist ja auch gewollt von der Politik, die irgendwie günstig sind, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen und das geht dann nur durch tatkräftige Unterstützung.
Du hast gesagt, die Ausrichtung hat sich ein bisschen geändert, seitdem du das machst. Wie war die Ausrichtung vorher?
Ja, ich müsste jetzt eine Stunde drüber philosophieren. Also mein Vorgänger Alois Schöpf hat diese Konzertreihe aus einem ganz triftigen Grund gegründet. Und zwar, weil er nicht ertragen kann, dass sich die Blasmusikszene sehr einseitig entwickelt. Also in diese Schiene Unterhaltung und wir spielen nur mehr Popmusik oder wie er das nennt, triviale Musik. Und er wollte gegensteuern und hat gesagt, okay, ich lade Blasorchester ein mit der Bedingung, dass sie eben dieser altösterreichischen Musiktradition oder Blasmusiktradition folgen und Transkriptionen aus Operetten, Opern, aber auch natürlich Originalwerke von Julius Fučík, Märsche, Marschmusik, Konzertwalze. Es gibt ja doch ein großes Portfolio an Komponisten und Komponistinnen auch in der Blasmusikszene, die jetzt mittlerweile die 100er-Marke, also 100-Jahr-Marke überschritten haben. Also man spricht ja nicht mehr von, das ist alles neu und so, sondern das ist ja doch sehr geschichtsträchtig mittlerweile. Und dem wollte er gegensteuern. Und er hat dann immer den Orchestern aufgezwungen, muss man fast schon sagen. Das hat auch für viel Missstimmung gesorgt, was sie spielen sollen. Also da ist dann, wenn er ein Orchester eingeladen hat und die haben dann einen Programmvorschlag gemacht, dann hat er zurückgeschrieben, damit braucht ihr gar nicht erst zu kommen, spielt das und das und jenes. Und wenn nicht, dann bleibt zu Hause. Und das haben viele gemacht, viele auch nicht. Und das hat sich dann in gewisser Weise so entwickelt. Ich habe das ein Stück weit, oder was heißt ein großes Stück weit dann aufgebrochen. Also ich versuche schon, die Orchester auch ein Stück weit authentisch zu lassen. Also ich sage, Leute, ich will von einem spanischen Orchester nicht unbedingt den Donauwalzer hören oder den Radetzky-Marsch, sondern bitte nehmt Musik aus eurer Heimat mit. Interessanterweise ist aber auch so, dass eigentlich die ganze Welt uns um unsere Musikgeschichte beneidet und die wollen das auch spielen. Also wir schreiben viele Dirigenten dann, Bernhard, wir würden gerne etwas Österreichisches spielen, was sollen wir spielen? Und dann sage ich, ja, spielt einen schönen österreichischen Marsch. Und dann schreiben die zurück, ja, ich kenne keinen welchen. Und das ist immer ganz spannend. Da eröffnet man denen dann auch eine ganz neue Welt und die sind dann sehr oft dankbar. Und für mich war zum Beispiel zwei interessante Konzerte, eines der besten Blasorchester der Welt, United States Marine Band, der President's Own. Die haben Mozart gespielt, die haben Leha gespielt, die haben Zira gespielt und die waren glücklich damit. Also die wollten das auch spielen. Das habe ich ihnen nicht mal aufs Auge gedrückt. Und das Gleiche war mit Südkorea. Also wir haben Wind Band of South Korea bei uns gehabt und auch die haben Werke gespielt der großen, so sage ich mal, österreichischen Musikgeschichte, also in Form von Transkriptionen. Und die spielen das natürlich auch gerne. Also es ist ja nicht ohne Grund unsere Vergangenheit, die bis heute die Konzertsäle füllt auf der ganzen Welt. Und dem sollte man auch Tribut zollen, das sollte man auch respektieren und sollte man auch in die Zukunft mittragen. Und da kommt jetzt eben mein Aber dazu. Aber man soll sich natürlich auch nicht vor anderen Genres und der Entwicklung der Zeit verschließen und deshalb spielen bei mir die Orchester ganz, ganz selbstverständlich auch zeitgenössische Literatur.
Wenn jetzt so ein amerikanisches oder vor allen Dingen dann auch südkoreanisches Orchester, wobei vielleicht viele vermuten oder sich erstmal wundern, wie da überhaupt Blasorchester sich entwickeln konnte, jetzt Leha oder sowas spielt, klingt das dann amerikanisch oder klingt das schon noch österreichisch?
Ja, das klingt genauso, wie sich der Dirigent und das Orchester damit auseinandersetzt. Also ich würde nie im Leben behaupten, dass jedes österreichische Blasorchester oder deutsche Blasorchester einen Walzer besser spielen kann als ein Orchester aus Norwegen oder Spanien. Das würde ich nicht behaupten. Es ist eher eine Frage des Zugangs, wie man sich damit auseinandersetzt. Natürlich gibt es gewachsene Strukturen und Empfindungen. Also ich war auch in Südkorea schon als Juror unterwegs und da war es auch sehr, sehr durchwachsen. Also es gab Orchester, die spielen halt irgendwie ich nenne es mal sehr, sehr pur und steril, muss man fast schon sagen. Aber da gibt es durchaus Orchester, die dann auch sozusagen wie wir Europäer vielleicht auch fühlen und denken in der Musik. Aber wir leben im Jahr 2025 und wie viel haben unsere Dirigenten direkt mit der Wiener Musik zu tun? Also gerade in Tirol fließt eigentlich nicht die Musiktradition Wiens. Also ich persönlich habe noch nie einen Wiener Walzer mit der Muttermilch aufgesungen. Also das ist schon ein bisschen ein Klischee und das muss man auch irgendwann mal einsehen. Nur weil man irgendwo lebt, heißt das nicht, dass man die Musik dann ja, in sich trägt, sondern natürlich, es gibt gewachsene Strukturen, das nähert sich auch über die Volksmusik. Zum Beispiel, weil du das angemerkt hast, Deutschland ist eigentlich schuld, dass es in Südkorea Blasmusik gibt, genauso in Japan. Es war ein deutscher Militärkapellmeister, der die Musik oder dieses Genre in Südkorea vor allem groß gemacht hat. Also die Asiaten waren ja nicht aus der Welt, die haben sich wirklich dort die Leute geholt, die das schon kennen, die das schon können und auch praktizieren. Und das kommt aus dieser Ecke. Und Amerika genauso natürlich. Was mir auch auffällt, dass die Leute im asiatischen Raum auch fast alle in Europa und Amerika studieren. Also das ist mir auch durch die Beziehungen jetzt zu vielen Dirigenten in Korea und Japan auch klar geworden, die haben alle in Europa und Amerika studiert und haben natürlich auch dort diese Musik kennengelernt und tragen die dann im besten Falle oder im besten Sinne dann in ihre Heimat.
Das habe ich in meinem Studium auch gemerkt, dass viele Asiaten, die dann bei uns waren, eigentlich schon fertig studiert haben, aber nochmal nach Deutschland kamen, weil das so damals die Aussage irgendwie noch wertiger ist, weil das natürlich ja das Ursprungsland oder mit Europa natürlich das Ursprungsregion der klassischen Musik ist.
Genau. Für mich geht auch vieles, und das ist auch so ein Punkt, was ich in der Probe sehr, sehr betreue. Für mich hat die Musik immer ganz viel, oder eigentlich ist Musik für mich Rhetorik. Also für mich ist die Sprache eigentlich das große Vorbild der Musik. Wenn man jemanden zuhört, der flach dahinleiert oder der keine Sprachmelodie pflegt und nicht artikuliert oder vielleicht unangemessen artikuliert, dann ist das eigentlich in der Musik ident umzusetzen. Also das ist auch ein Punkt, warum wahrscheinlich viele Länder so klingen, wie sie klingen, weil sie eben eine andere Sprache pflegen, einen anderen Umgang auch, also die Sprachmelodie eine andere ist und auch die Artikulationen oder der Sitz der Zunge, also wo man Konsonanten spricht und fühlt, das zeigt sich auch in der Musik. Und deshalb finde ich es auch immer ganz spannend, wie andere Nationen so musizieren oder sich der Musik nähern und interpretieren. Und mittlerweile kann ich nicht sagen, wer ist irgendwo in irgendwelchem Bereich besser oder schlechter, sondern es ist alles anders und nicht vergleichbar, aber hat alles seinen Reiz und seine Pros und Kontras für mich persönlich.
Du hast vorhin gesagt, du willst die Blasmusik im bestmöglichen Licht zeigen und auch, dass es weggeht von Unterhaltung und auch große intellektuelle Werke spielen kann. Ich weiß aber, du hast ja, und den hast du vorhin auch erwähnt, Ernst Hutter programmiert. Und ich meine mich zu entsinnen, ich habe den Artikel jetzt nur nicht mehr gefunden, dass es damals auch einen Verriss gab.
Ja, genau. Ich wusste, dass das kommen wird. Also immer, wenn ich in Deutschland bin oder auch war, gerade in unmittelbarer Nähe dieses Artikels, wurde ich immer auf diesen Artikel angesprochen. Und der Julian Hutter hat mich am nächsten Tag angerufen und hat mich wirklich gefragt: Kennst du diesen Alois Schöpf? Und dann habe ich gelacht und habe gesagt: Ja, natürlich, das ist eigentlich ein Freund von mir und der Gründer dieser Konzertreihe und auch langjähriger Leiter. Und da muss ich jetzt kurz den Alois Schöpf, auch wenn es vielleicht komisch klingt, ein bisschen in Schutz nehmen. Der Alois Schöpf ist ein guter Freund von mir. Er informiert mich auch nie über seine Artikel. Also ich wusste nichts von diesem Artikel. Ich weiß, er schreibt mir nie: Bernhard, ich schreibe jetzt dieses oder jenes. Bist du damit einverstanden? Also er kritisiert ja mich und auch meine Arbeit und auch das Sinfonische Blasorchester Tirol in der Programmierung. Er kritisiert auch meine Programmierung bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin froh darüber. Es gibt mittlerweile so wenig Menschen in unserer Gesellschaft, die das sagen, was sie sich denken oder was ihnen irgendwie am Herzen liegt, sondern man versucht immer so einen Schein zu wahren und irgendwie alles nur positiv auszudrücken, damit das Gegenüber nicht beleidigt ist. Das Einzige, was man dem Alois Schöpf natürlich irgendwie vorwerfen kann, ist, dass es natürlich alles sehr überspitzt formuliert ist und dass er natürlich dann auch teilweise vielleicht beleidigend wirkt und auch ist, muss man auch sagen. Nur der Alois, er war apropos gestern bei mir, wir haben gestern zusammen einen Kaffee getrunken bei mir zu Hause, er hat ein neues Buch geschrieben. Habe ich neben mir liegen, die Blasmusikfibel, um ein bisschen Werbung zu machen. Und da haben wir auch wieder über das Thema gesprochen, dass er halt mit seinen Artikeln immer sehr polarisiert und auch provoziert. Und er sagt dann immer, ja, ist schon recht, mit nett sein ist man noch nie weitergekommen. Und das ist so ein bisschen seine Art. Er ist Journalist, er ist sehr kritisch und er hat das Konzert damals, glaube ich, musikalisch als solches ja nicht kritisiert. Er hat es, glaube ich, nur geschrieben, dass es Einheitsbrei ist. Also das sagt er aber auch, ich muss ganz ehrlich sein, wenn man beim Alois Schöpf mal ein bisschen nachforscht, was er so schreibt, er kritisiert auch Konzerte von einem Orchester, was in Innsbruck mal gespielt hat, nicht bei uns, sondern in einer anderen Konzertreihe, die haben nur Haydn gespielt, also Musik von Josef Haydn. Das hat er auch kritisiert. Oder er kritisiert auch Konzerte, die sehr einseitig sind in ihrer Kompositionsvielfalt und auch in ihrer Klangsprache. Und ich glaube, das wollte er damals ausdrücken. Und er wollte damit auch ausdrücken, glaube ich, zumindest zu wissen, dass eben interessant ist, dass Leute, die eigentlich sozusagen sich Werke von Gustav Mahler anhören und in der Oper zu finden sind, dann sonst nirgends anzufinden sind im Rahmen der Innsbrucker Promenadenkonzerte, aber ausgerechnet eben zu dieser Art von Musik dann kommen. Also ist schwer zu erklären, was er damit im Kern gemeint hat, aber ich habe das mitbekommen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Stellung dazu nehmen soll, also als Konzertreihe, aber wir haben dann entschieden, wir versuchen uns einfach davon zu trennen. Also der Alois Schöpf ist nicht mehr Innsbrucker Promenadenkonzerte und er kann als Journalist natürlich schreiben, was er möchte. Ich hab ihm auch schon oft geraten, Alois, bitte schreib nicht immer über die Konzertreihe, aber er sagt dann immer, ich lasse mir meine freie Meinungsäußerung nicht nehmen. Und das muss man natürlich respektieren.
Das ist ja auch völlig legitim. Also es war ja auch, also auch wenn es, wie gesagt, ich habe den damals gelesen, ich reproduziere das jetzt nur aus meiner Erinnerung. Ja, es war schon eine große Kritik, aber man hatte ja trotzdem so das Gefühl, da ist jemand, der eine gewisse Ahnung von der Materie auch hat. Auch wenn die natürlich auf einer komplett anderen Seite lag. Also, aber es war jetzt nicht irgendwie, okay, ich will das jetzt einfach nur schlecht machen, damit es schlecht gemacht ist, was ja manchmal auch passieren kann. Sondern da ist jemand, der hat eine Expertise vorzuweisen. Das muss man ja auch zugute halten.
Auf alle Fälle. Also beim Alois, er kritisiert ja nicht nur solche Konzerte, sondern er kritisiert ja auch Opern, Aufführungen oder Sinfoniekonzerte. Er kritisiert die Politik, er kritisiert das System an sich. Also, er ist kein Besserwisser, sondern er regt zum Nachdenken an und polarisiert und versucht einfach provokant Themen in den Raum zu stellen. Und das schätze ich sehr an ihm. Auch mir gegenüber. Also er ruft mich oft an und sagt, gratuliere zum Konzert, aber. Und dann bekomme ich sehr viel Kritik ab und ich habe oft schon erlebt, dass ich dann aufgelegt habe. Und das habe ich dann meiner Frau erzählt. Die hat gesagt, ja, aber hast du dich nicht gewehrt und so, oder hast du nicht das und jenes gesagt? Dann habe ich gesagt, nein, eben nicht. Und das ist eigentlich ein Punkt für mich, wo ich viel darüber nachgedacht habe, warum schaffe ich es nicht, Gegenargumente zu finden? Und man kann jetzt natürlich alles argumentieren, aber warum sind die Wiener Philharmoniker mit einer Aufführung von Gustav Mahler zum Beispiel allmächtig? Warum kann man die nicht kritisieren? Oder was würde man entgegnen, wenn man sie kritisieren würde? Und wie ist es bei Ernst Hutter? Also man kann natürlich alles irgendwie von anderen Seiten beleuchten und diskutieren. Ist die Musik wirklich so gehaltvoll, wie alle tun? Oder ist sie wirklich so schwierig, wie alle tun? Das ist ja auch jetzt momentan sehr populär, dass man alleine oder zu zweit einen Ausschnitt einer Polka, eines Trios spielt und dann alle Leute sagen, ja, das muss man erst mal spielen können, so schön. Ist das wirklich so? Kann man es diskutieren? Kann man es kritisch sehen? Also das ist, finde ich, schon wichtig, dass es Leute gibt, die das auch kritisch beleuchten.
Auf jeden Fall. Wobei ich ja bei Gustav Mahler immer noch sagen muss, okay, der hat ja auch ganz große Einflüsse der traditionellen Blasmusik. Er ist ja damit ja auch groß geworden. Man hört das ja immer wieder raus. Also es ist ja gar nicht so weit weg.
Ja, ich glaube, die Musik ist generell immer gegenseitig inspiriert. So also ganz trennen lässt sich, glaube ich, kein Genre vom anderen.
Ja. Du hast, glaube ich, 2021, also quasi zu Corona-Zeiten, jetzt muss ich das böse Wort wieder benutzen, mal einen Artikel bei der Alexandra
Link.
rausgebracht. Da ging es um, ja, wie sich Musikkonsum verändert hat. Und du hast das so schön geschrieben, dass dass manche Besucher auch nicht mehr so geduldig sind, sich der Musik hinzugeben, die sich vielleicht auch erst ein bisschen entfalten muss, weil natürlich eine Sinfonie mit, weiß ich nicht, 40 Minuten, 50 Minuten eine andere Wirkung hat und eine andere Zeit, sich zu entfalten, als ein 3-Minuten-Popsong, den ich ja relativ schnell durchdringen kann. Ist das schlimmer geworden oder ist das gleich geblieben? Jetzt so aus heutiger Sicht, jetzt sind ja ein paar Jahre dazwischen.
Mhm. Ja, es geht natürlich nicht so schnell, es ist ein Entwicklungsprozess, aber es wird sicher schlimmer. Ja. Also es wird ja auch alles von den Medien dafür getan, dass es nicht besser wird, sondern schlimmer. Schlimmer, es klingt so dramatisch, aber ja. Ich mache schon die Erfahrung, dass Leute mich oft fragen, ja, aber warum lädst du nicht zum Beispiel, ich sage jetzt keine Namen, aber Blasorchester oder kleinere Formationen ein, weil die haben jetzt gerade da und dort gespielt, da waren 5000 Leute. Oder warum spielen die Orchester dann auch so schwierige Werke? Warum spielst du nicht Unterhaltungsprogramm? Das wird den Leuten sicher besser gefallen oder so in die Richtung. Und ich finde es halt gefährlich, wenn man immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner dann bedient. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile als Konzertreihe eine der wenigen in ganz Europa, die sich nicht dieser Breite hingeben und sagen, okay, wir machen da einen auf Party und dann noch vielleicht mit herumspringen und Bier trinken und Merchandise-Artikeln mit bunten Sonnenbrillen und Hüten, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass es solche Institutionen gibt, muss man fast schon sagen, die eben nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner bedienen. Natürlich, ich bekomme dann oft zu hören von Kritikern, und die gibt es auch natürlich in großer Zahl, dass die dann sagen, ja, jetzt war ich zufällig oder habe gesehen auf Fotos bei einem Konzert von irgendeinem Blasorchester, das du so angepriesen hast, und dann waren nur 400 Leute oder so, und dann sage ich immer, ja, okay, aber das ist normal. Also ich veranstalte ja nicht Konzerte von Blasorchestern aus der ganzen Welt mit Programmen, die wirklich sozusagen auch vielleicht mal Kontextwissen benötigen, wie eine Oper zum Beispiel, ein Opernbesuch, sondern es soll ja auch, Musik hat ja auch mehrere Dimensionen und hat auch andere Beweggründe, es soll ja nicht immer nur unterhalten und berieseln, und ich bekomme dann sehr oft die Rückmeldung, ja, aber dann wirst du schon sehen, wohin sich das entwickelt, dann wird halt irgendwann dann niemand mehr kommen, und das finde ich immer ganz spannend, ich muss dann immer schmunzeln, und das ist auch ein Punkt, den ich sehr spannend finde. Ich versuche wieder einen Vergleich zum Sport, wie beim Marathon. Ja. Wenn, ich nehme jetzt gar nicht Innsbruck her, ich nehme jetzt eine andere Stadt her. Wenn in irgendeiner Stadt eine Fußballreihe stattfinden würde, eine große Champions League zum Beispiel, und da spielen tagtäglich die besten Fußballvereine gegeneinander und man zahlt 9 € Eintritt. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Fußballtrainer aus örtlichen Vereinen oder auch Hobbyfußballer dort nicht hingehen, sondern die gehen hin, um sich anzuschauen, wie spielen denn so die Besten auf der ganzen Welt und wie machen die das, wie ist das Ambiente und so weiter. Das ist auch in der klassischen Musik übrigens so. Also die Leute in der klassischen Welt orientieren sich immer an den Besten und wissen aber sehr wohl, dass sie das nie erreichen können. In der Blasmusik habe ich oft das Gefühl, dass man alles, was irgendwie den eigenen Horizont übersteigt, eher ablehnt, also fast schon anfeindet. Das bekomme ich sehr oft und sehr, sehr heftig auch teilweise zu spüren. Und da muss ich nur den Kopf schütteln. Das hat auch was mit Respekt zu tun. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Bei uns haben ja auch schon die Blasmusik der Münchner Philharmoniker gespielt. Da sitzen dann Münchner Philharmoniker um und spielen Ernst Mosch und Märsche. Und wenn man mit denen spricht, dann sagen die, ja, das ist total toll und macht Spaß und ist auch nicht einfach. Und das ist auch irgendwie unsere vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber unsere Geschichte, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar München oder Innsbruck oder Tirol betrifft, aber das ist irgendwie unsere Tradition. Umgekehrt verstehen aber viele nicht, dass eigentlich die Blasmusik ja nicht sozusagen ihren Ursprung in siebenköpfigen Blechbläsergruppen hat. Und das wird oft vergessen. Und dann wird ein Bild suggeriert, dass sozusagen Popmusik gespielt von kleinen Bläserbesetzungen, das ist die traditionelle Blasmusik, weil man eben Lederhosen trägt oder keine Ahnung was damit suggerieren will. Das ist eigentlich die richtige Blasmusik und unsere Geschichte und unsere Tradition. Und wenn dann bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten ein Blasorchester im Stile zum Beispiel des 20. Jahrhunderts auftritt und Werke des 20. Jahrhunderts spielt, was ja mit der Geschichte viel mehr zu tun hat als vieles andere, dann wird das so als moderner Überflieger abgetan, so quasi. Ja, das interessiert eh niemanden und das versteht niemand und das will niemand. Und da bin ich schon ein bisschen sensibel und versuche dem auch gegenzuwirken. Und da komme ich wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Das motiviert mich sogar eher, dass ich sage, okay, nein, wir gehen diesen Weg weiter und glauben daran, dass es doch sehr viele Leute gibt, die sich daran erfreuen. Und was wir schon merken, ist, dass bei uns viele Leute aus dem Ausland kommen. Also bei uns kommen Leute, die Blasorchester dirigieren in Deutschland, in der Schweiz, in Italien. Wir haben sogar Stammgäste aus Australien, aus dem asiatischen Raum. Wir haben Leute aus Skandinavien, aus den Benelux-Ländern, die extra jedes Jahr zu uns kommen, um eben Blasorchester zu hören oder Blasmusik zu hören, die man sonst eher selten oder eigentlich gar nicht zu hören bekommt. Weil bei Wettbewerben, um das kurz noch anzuhängen, bei Wettbewerben spielen auch sehr gute Blasorchester, aber die spielen halt dann hochgezüchtet zwei Stücke und dann sind sie wieder weg. Und bei uns müssen die dann wirklich einen abendfüllenden Rahmen spannen und einen Energiebogen spannen, wo man dann schon auch merkt, dass auch professionelle Blasorchester oder semiprofessionelle Orchester ihre Mühe haben, ein gutes Konzert abzuliefern. Das ist auch sehr spannend immer.
Ich weiß, das würde jetzt auch ein Riesenfass aufmachen. Aber vielleicht so in ganz knapp, wenn du sagst, ja, die Bläsermusik kommt ja nicht aus von siebenköpfigen Blechbläserformationen. Das ist ja gar nicht die Tradition. Für manche, die sich jetzt gerade wundern, wo kommt denn die Blasmusik denn traditionell her? Also wo ist der Ursprung?
Ja, also die Kammermusik ist ja eigentlich schon ein Vorläufer und man hat ja dann auch in Freiluft-Locations, egal ob das jetzt Musik von Georg Friedrich Händel war oder so, hat man natürlich schon auf Bläser reduziert, musiziert, eben der Situation geschuldet, dass man im Freien spielen musste und einfach besser gehört werden wollte. Die Komponisten, die, ob das jetzt Mendelssohn oder so war, die haben sich natürlich auch an dieser Musik erfreut und haben auch erkannt, auch diese Bläseroktette oder die Gran Partita von Mozart, dass man auch mit reiner Bläsermusik auch sehr, sehr tolle Effekte erzielen kann und auch tolle, eigentlich alles abdecken kann. Also man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja in der Bläserriege ja alle Lagen, die man so bedienen muss, von der höchsten bis zur tiefsten Stimme. Und dann natürlich auch die Militärkapellen. Und die Militärkapellen haben in ihrer Geschichte, in ihrer Tradition auch natürlich neben der Marschmusik vor allem transkribierte Werke gespielt, eigentlich von der Bühne runter. Also Operettenauszüge, Opernauszüge, Tranquillen, Solowerke der Klassik und so weiter. Und das ist eigentlich viel mehr unsere Tradition als dann etwas, was irgendwie durch vielleicht das Aussehen, also durch Kleidung oder vielleicht den Rahmen, den man dann drumherum hat, wie ein Volksfest, hat dann weniger mit der eigentlichen Tradition der Bläsermusik zu tun, als das, was dann schlussendlich zum symphonischen Blasorchester wurde. Was ich ganz, ganz spannend finde, das ist eigentlich in Deutschland höre ich immer den Begriff Blasmusik und da ist immer suggeriert, eben zum Beispiel Egerländer, böhmische Musik oder so kleine Ensembles, dann verwendet man immer den Begriff symphonische Blasmusik für das andere sozusagen. Ja. Und in Österreich ist das vielleicht noch eklatanter. In Österreich sagt man eigentlich immer so, ja, die normale Musik, das ist sozusagen eben Popmusik, das ist auch vielleicht in gewisser Art und Weise auch transkribierte Musik aus der Romantik und so weiter. Und alles andere ist dann eher schon Orchester oder das ist dann irgendwie abgehoben oder schon, das ist ja professionelle Musik oder keine Ahnung was, wie das dann oft bezeichnet wird. Also da ist der Schnitt dann oft noch viel undefinierter. Und ich mache dann auch mit dem Symphonischen Blasorchester Tirol oft die Erfahrung, dass wenn wir solche Werke spielen, die Leute dann das immer so als professionelles Orchester bezeichnen, obwohl es eigentlich ein Amateurorchester ist, weil man halt Anzug trägt und weil man eben solche Werke spielt. Wenn man aber zum Beispiel in Tracht auftritt und solche Werke spielt, dann ist man eine normale Musikkapelle. Also das ist immer so diese ich finde das immer interessant, auch wieder im Bezug auf den Besuch bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten. Wenn ein professionelles Blasorchester dieselbe Literatur spielen würde wie ein Amateurorchester, das zum Beispiel auch in Tracht auftritt, dann würden zu dem professionellen Orchester deutlich weniger Musikantinnen und Musikanten aus dem Raum Innsbruck kommen als zu der Musikkapelle in Tracht. Ich glaube, das hat gesellschaftliche Gründe. Man ist sozusagen nicht einer von ihnen, sondern man ist abgehoben, man ist irgendwie studiert und man hat irgendwie vielleicht einen anderen Background. Und die Leute, die Tracht tragen, die gehören zu uns, das ist unsere Identität. Und ich glaube, das vermischt sich eben ein bisschen mit der Wahrnehmung auch in der breiten Blasorchester-Szene, dass man eben das Gefühl hat, wenn Leute in Lederhosen und Dirndl und in einem Volksfest am Bierzelttisch stehen und den böhmischen Traum spielen, das ist unsere Tradition, unsere Geschichte, unsere Herkunft. Und wenn man dann eine Host-Suite spielt oder Musik von Florenz Schmidt, Monsieur Versicchetti oder Nelly Bell zum Beispiel, das ist irgendwie weit weg von uns und das hat nichts mit der Geschichte der Blasmusik zu tun. Das ist schon stark zu spüren.
Es ist total spannend, weil ich auch so ein bisschen wahrnehme, dass es Orchester gibt, die, wenn sie Konzert spielen, mit Absicht dann nicht ihre Tracht anziehen, sondern einen Anzug, um, ja, keine Ahnung, seriöser zu wirken oder passender zur Musik, was ja dann eigentlich kontraproduktiv ist, weil, wenn die Theorie stimmt, ich habe das bei uns jetzt noch nicht so beobachten können, ob dann mehr Leute kommen, wenn da dann doch Leute mit Tracht sitzen. Aber dann müssten wir ja eigentlich alle mit unserer Tracht da sitzen, damit das Haus voll ist und dann die Musik machen, zu denen sie normalerweise nicht kommen würden.
Naja, es geht eigentlich darum, welche Leute man ansprechen möchte. Also es ist ja kein Geheimnis. Natürlich versuchen wir mit den Innsbrucker Bummelan-Konzerten auch die Blasmusikszene zu bereichern. Genau das Gegenteil wird aber irgendwie oft wahrgenommen. Also die Leute glauben, dass wir die örtliche Blasmusik oder die sozusagen in Österreich gewachsene Blasmusik ausschließen. Das tun wir nicht. Wir versuchen sie im Gegenteil an der Hand zu nehmen und einzuladen. Denn die Blasmusik, gerade jetzt in Tirol, rühmt sich, und das ist sehr positiv, dass sie im Jahr in Summe über 7.000 Mal in der Öffentlichkeit auftreten. Und wir haben in Summe 30 Konzerte. Und es sollte, unabhängig davon, dass wir auch heimische Orchester einladen, zwar nicht so viele, aber immerhin doch einige, dass wir damit irgendwie auch der Szene bereichernd was zeigen möchten. Leute, so kann das klingen, so kann man dirigieren, so kann man programmieren, so klingen Orchester in Frankreich, so klingen Orchester aus Norddeutschland, so klingt ein Militärorchester, so klingt ein Auswahlorchester. Also das hat auch diesen Aspekt, der ja eigentlich die Hand reichen soll. Das wird oft vielleicht missverstanden. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch eines sagen, genau. Ich bin für alle Entwicklungen in der Blasmusik. Ich habe selber Egerländer Musik gespielt, ich habe Oberkrainer Musik gespielt, ich habe in der Big Band gespielt, ich habe in großen Blasorchestern gespielt, Auswahlorchestern und so weiter und so fort, auch in Blechbläserensembles. Und ich finde das alles legitim und das ist alles super und das soll es alles geben und das soll es Fans geben für jede Sparte. Für mich ist ein Punkt entscheidend und der wird eben in allen Bereichen sehr oft vielleicht hinten angestellt und das ist die Qualität. Und viele haben mich damals gefragt, warum ladest du den Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten zu so einer Konzertreihe ein in einem barocken Innenhof, wo normalerweise Symphonieorchester sitzen in Frack und Fliege und eben professionelle symphonische Blasorchester, die dann irgendwelche großen Symphonien da von sich geben. Warum ladest du das ein? Das passt ja irgendwie gar nicht dazu. Und ich habe dann immer entgegnet, das passt sehr wohl dazu, denn wir versuchen ja auch durch die verschiedenen Genres der Bläsermusik auch aufzuzeigen, dass Blasmusik nicht nur sinfonisches Blasorchester ist, sondern auch Big Band oder auch Kammermusik, aber auch Egerländer Musik. Und da muss man dem dann eben genau eines im Fokus haben und das ist die Qualität. Und wenn ein Dirigent, eine Dirigentin, aber auch das ganze Orchester oder Ensemble den Qualitätsanspruch hochhält, dann ist es für mich alles legitim und alles auch toll. Und ich habe auch nichts gegen Woodstock der Blasmusik und auch nichts gegen andere Konzertformate, die eben vielleicht eine andere Linie fahren.
Ich finde es ja auch gut, dass es nicht nur noch so Festivals à la Woodstock, Braswiesen, wie sie alle heißen, gibt, sondern dass es natürlich auch mal ja, so einen Rahmen wie bei euch gibt, weil sonst ist ja die Blasmusik wirklich nicht mehr so facettenreich. Also wenn wir das jetzt auch noch rauskicken würden und sagen, okay, wie du schon sagst, wir einigen uns nur noch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dann verlieren wir ja ganz viel.
Genau. Und wenn ich nochmal kurz Werbung machen darf für die Konzertreihe, also ich werde oft von unseren Zusehern und auch von unseren Orchestern, also den Leuten, die auf unserer Bühne sitzen, das sind ungefähr, man kann sagen, 30 mal 60, 70 im Schnitt, also es sind dann schon eine ganze Menge. Ich werde oft von denen darauf angesprochen, wow, also Bernhard, das Programm ist ja ein Wahnsinn. Gestern hat ein Bläsersommel der Wiener Symphoniker gespielt, heute spielen wir als Musikkorps der Bundeswehr und morgen spielen die Münchner Symphoniker zum Beispiel und am nächsten Tag dann die SWR Big Band und dann spielt ein Bläsersommel der Mailänder Scala und dann spielt ein Blasorchester aus Spanien. Das ist ja unglaublich und das gibt es sonst nirgends. Also und das natürlich dann auch noch zum Eintrittspreis von 9 bzw. 7 Euro. Das ist wirklich, ich würde fast sagen, einzigartig auf der ganzen Welt. Also ich kenne keine Bühne, wo sich Symphonieorchester mit Blasorchestern die Bühne teilen. Und das, finde ich, ist einfach so ein Benefit, ein Mehrwert, vor allem für die Blasmusikszene. Denn wir wollen damit ja eines, oder ich möchte damit eines bewirken, dass die Blasmusik auch künstlerisch wahrgenommen wird, dass man sagt, okay, wow, ein Blasorchester, das ich habe zum Beispiel von einem Blasorchester die Wilhelm Tell Ouvertüre deutlich besser gehört wie von einem Sinfonieorchester, einem professionellen Sinfonieorchester. Also das spricht schon Bände und das ist auch wichtig, dass das die breite Masse wahrnimmt. Und ich hoffe, dass das auch in der Blasmusikszene bei uns und österreichweit und auch über Österreich hinaus dann auch so gesehen wird, dass die Leute erkennen, die Innsbrucker Promenadenkonzerte sind nicht gegen die Szene, sondern im Gegenteil sogar sehr stark für die Szene.
Wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen davon, dass gerade große Werke, gerade große symphonische Werke natürlich Musik ist, die sich nicht sofort selbst entschließt. Und in dem Artikel, meine ich, gelesen zu haben, fällt so ein Satz mit, okay, das ist intellektuelle Musik und manchmal, und so nehme ich das manchmal auch wahr, tun wir auch so, wie wenn wir unter uns bleiben wollen. So dieses sehr elitäre und wir wollen das nicht aufmachen, was ja sehr schade ist. Nimmst du das auch noch so wahr?
Ja, ich glaube, das sind die tieffliegende Komplexe. Also die hat man selbst auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Riva beim Flicorno d'Oro, hat man ein komisches Gefühl, wenn man zwischen den ganzen anzugtragenden Orchestern dann mit Lederhose und Tiroler Adler auf der Brust durchmarschiert. Das ist natürlich, man suggeriert natürlich mit dem Erscheinungsbild und der Musik, die man spielt, suggeriert man natürlich auch ein gesellschaftliches Klischee vielleicht auch. Und ich habe in meiner Abschlussarbeit am Mozarteum auch das Thema ein bisschen beleuchtet. In den Gründungszeiten der Blaskapellen, der zivilen Blaskapellen in Österreich, aber auch Deutschland, das war überall so, kann man nachlesen in den Dorfchroniken, dass die gebildete Bevölkerungsschicht eher den Weg zum Kirchenchor gefunden hat, wo man viel in lateinischer Sprache gesungen hat, wo dann natürlich als Komponistennamen die großen Meister wie Johann Sebastian Bach dann rechts oben gestanden sind. Und zur Blasmusik sind eher, abgesehen von den Militärmusikern, die sehr selten waren zu der Zeit, sind dann eher so, ich sag's jetzt mal ganz salopp gesagt, das Proletariat hingegangen. Also die Arbeiter, die Landwirte und Hufschmiede und Tischler und Zimmer. Ich bin selbst meine Eltern sind selbst Landwirte, also ich würde nie abwertend gegen diese Gesellschaftsformen da sprechen, aber es hält sich bis heute so dieses Bild. Und wenn man dann Leute trifft, die sagen, oh, ich habe ein Abo in der Oper oder so, und man merkt dann gleich nach dem zweiten Satz, die haben eigentlich keine Ahnung von Musik. Aber das ist halt, man kauft sich schon mit der Art und Weise, mit der Musik, die man hört oder auch macht, kauft man sich schon so eine Art gesellschaftliche Stellung irgendwo. Und ich finde dann immer schade, das finde ich wirklich schade, wenn man dann oft Philharmoniker oder Symphoniker interviewt, die dann immer den gleichen Satz sagen, wir kommen alle von der Blasmusik oder aus der Blasmusik. Und das stimmt natürlich, aber das ist ja auch logisch. Also es kommt ja niemand auf die Welt, geht dann 4 Jahre Musikschule und springt dann in die Reihen der Berliner Philharmoniker, sondern als Bläser kommt man halt zu einem Musikverein. Aber, und das zeigt auch die politische Landschaft auf unserer Welt, es gibt ja auch politisch organisierte oder staatlich organisierte Berufsblasorchester. Letztes Jahr war gerade Barcelona bei uns. Das ist ein Berufsblasorchester. Also das ist das Gleiche. Also die könnten, ohne dass ich jetzt respektlos sein möchte, die können auch genauso dort spielen. Das ist kein Unterschied. Im Gegenteil, die bläserischen Anforderungen, ich glaube, das weißt du auch, sind im Blasorchester oft deutlich höher, also technisch gesehen, aber auch so vom Zugang vielleicht deutlich, deutlich höher als im Sinfonieorchester. Das muss man schon auch einmal ganz klar sagen.
Wie können wir jetzt da vielleicht entgegenwirken? Klar, also ihr habt diese Konzertreihe, ihr habt der Eintrittspreis ist sehr erschwinglich. Also das heißt, das lockt natürlich vielleicht doch auch mal den einen oder anderen an, der sagt, okay, was passiert da? Das passiert jetzt hier seit 30 Jahren, das muss ja irgendwas sein. Ich gucke es mir mal an. Was können wir aber vielleicht auch in der Schule, so als Lehrer, dafür tun, Kinder wieder mehr dafür zu begeistern, auch sich mal mit Musik auseinanderzusetzen, die jetzt nicht nur 2,5 Minuten dauert, der Text meistens nur noch KI generiert klingt und die Musik sowieso nur noch Algorithmus basiert geschrieben wird?
Ja, sie in Kontakt bringen mit der Musik. Also ich habe letzte Woche mit einer Klasse die dritte Sinfonie von Barnes nicht durchgenommen, das war jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe ihnen den dritten Satz von Nathalie, den er ja für seine oder seiner verstorbenen Tochter gewidmet hat, habe ich ihnen gezeigt. Wir haben das Thema Dirigentin durchgemacht, was das Berufsfeld so bietet. Das ist ja auch ganz spannend. Die wenigsten wissen ja, was man als Dirigentin oder Dirigent überhaupt macht. Und da habe ich auch die Partitur mitgehabt und dann haben wir uns das angehört und ich habe sie explizit dazu ermutigt, mal die Augen zu schließen und sich das anzuhören. Und das dauert ja dann doch, ich glaube, 8 Minuten. Und es waren 100% der Schülerinnen und Schüler waren begeistert von der Musik. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, als ich ihnen dann den Hintergrund dieser Komposition erzählt habe, hatten wirklich einzelne Tränen in den Augen, weil es wirklich eine sehr ergreifende Musik ist. Und auch wenn man dann mit ihnen so Blasorchester Partituren durchgeht, also sie haben einfach keine Berührung mit dieser Art von Musik. Und ich habe auch schon viele von meinen Schülerinnen und Schülern ermutigen können, mal hinzukommen zu den Innsbrucker Promenadenkonzerten. Es war auch wirklich so, dann kommt dann eine Mitarbeiterin und sagt, Bernhard, da stehen 5 Mädchen im Alter von 17, 18 Jahren da draußen und möchten mit dir sprechen. Und ich denke mir, was? Okay. Und dann gehe ich raus, dann waren es Schülerinnen von mir. Und dann habe ich sie natürlich gratis reinlassen. Und dann waren sie total begeistert danach. Also es ist schon eine Art und Weise, wie wir ihnen das ermöglichen, also einfach zeigen, vorspielen und so. Das ist auch ein Punkt, den ich auch Verantwortlichen im Verband und auch bei Feedbacks, wenn sie mich fragen, ja, was sollten wir machen, um unsere Blasorchester weiterzubringen, dann sage ich immer, ja, sie in Berührung bringen eben mit guten Werken, mit guten Orchestern, mit guten Dirigenten. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf. Ja, wenn ich etwas nicht kenne, kann ich mir kein Bild machen und kann auch nicht daran irgendwie einen Benefit rausholen.
Und wie schaffen wir es, gerade auch vielleicht auf Verbandsebene, dass dieses Ausspielen gegeneinander, Böhmisch ist besser als das, nein, wir wollen nicht nur in Turnhallen spielen, wir wollen schöne Hallen, dass das mehr aufhört und dass das mehr so ein gemeinsam ist, weil letztendlich, wir haben alle das gleiche Problem. Wir kämpfen alle um Jugendliche, wir gucken, dass der Nachwuchs da ist. Und wenn wir schon intern so zerrissen sind, dann wird es natürlich schwierig, da auch noch mehr nach außen zu wirken.
Ein Punkt wäre vielleicht das Verbinden dieser Genres, dass man zum Beispiel auch Fortbildungen, Konzerte in alle Richtungen organisiert und vor allem auch bewirbt. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Das ist natürlich auch eine Vorbildwirkung, wenn Verbandsfunktionäre zum Beispiel Konzertreihen meiden oder Konzerte meiden, Orchester meiden, ob jetzt bewusst oder unbewusst oder vielleicht vermehrt bei anderen Genres oder ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, anderen Formaten dann vor Ort sind, dann ist natürlich auch eine Vorbildwirkung, genauso wie die Dirigenten selbst. Also ich habe das erlebt, überall, wo ich Dirigent war und dann gesagt, kommt mal zum Konzert vom Symphonischen Blasorchester Tirol oder zu den Innsbrucker Promenadenkonzerten, dann sind beim nächsten Mal 40 Leute aus dem Verein dort gesessen und die waren durchwegs begeistert danach. Wenn ich aber als Dirigent natürlich das nie erwähne und sage, hey Leute, im Juli spielen so tolle Blasorchester in der Hofburg in Innsbruck, geht dort mal hin, hört doch mal an, wie die spielen und so weiter. Also ich glaube, das ist schon ganz stark davon abhängig, wie die Vorbildwirkung wahrgenommen wird in der Szene.
Wie nimmst du generell, du hast ja jetzt, also du reist viel, zu euch kommen auch viele Orchester aus der ganzen Welt. Wie nimmst du jetzt grundsätzlich die Wahrnehmung der Blasmusik in Österreich zum Vergleich in anderen europäischen Ländern wahr?
Das ist ganz interessant und das ist für mich auch immer so ein bisschen ein Trost, wenn ich mit Dirigenten aus der ganzen Welt kommuniziere und wir dann immer fast auf diesen Punkt kommen, dass eben diese Art von Musik, die wir machen, also ich nenne es jetzt einfach mal symphonische Blasmusik, dann haben die alle damit zu kämpfen, dass wenig Leute aus der eigenen Szene, also aus der Blasmusikszene, dorthin gehen. Das ist ein Phänomen. Also mit José Villablana zum Beispiel habe ich letztes Jahr auch genau das Thema besprochen, der in Barcelona das Berufsblasorchester der Stadt Barcelona dirigiert. Die haben ja wirklich einen regen Konzertbetrieb und spielen Werke, die wir in Österreich noch nie gehört haben. Ist auch ein ganz interessanter Aspekt meiner Arbeit, dass ich ganz viele Werke kennenlerne, die ich noch nie oder die man eigentlich bei uns nicht kennt. Der sagt das Gleiche. Also man sieht nie Blasorchesterdirigenten oder auch Mitglieder von Blasorchestern aus dem Raum Barcelona in ihren Konzerten. Also das scheint ein internationales Phänomen zu sein und dem gegensteuern kann man nur, indem man einfach seinen Weg geht, Qualität bietet und die Hand ausstreckt und sagt, Leute, kommt mal, hört euch das mal an. Wir machen heuer zum Beispiel zwei Fortbildungen, eine mit Ivan Melemans und eine mit Björn Buss, Björn Buss coacht Dirigenten aus Tirol und darüber hinaus mit seinem eigenen Orchester. Und Ivan Melemans, das war auch unser Wunsch, probt mit einem Tiroler Blasorchester, das dann auch Werke spielt, die irgendwie unserer breiten Masse, unseren Leistungsmöglichkeiten auch entspricht. Und das ist auch ein Weg, wo wir versuchen, so ein bisschen die Hand auszustrecken und zu sagen, Leute, das tut nicht weh, das ist genauso Musik in allen ihren Facetten, die man versucht, bestmöglich wiederzugeben. Und damit versuchen wir natürlich auch irgendwie eine Brücke zu schlagen. Und das ist, glaube ich, auch in der Schule einfach wichtig, dass man, wenn man Jazz durchmacht und klassische Musik und Opern und Kirchenmusik, dass man auch vielleicht die Blasmusik in einer gewissen Art und Weise dann einstreut und die Schüler damit sensibilisiert. Spielen ja nämlich auch viele Musikvereine mit. Also wenn ich eine Klasse frage, eine neue Klasse, wer von euch spielt ein Instrument, dann zeigen 15 auf und dann frage ich, welche Klarinette, Trompete, Flöte, Schlagzeug und dann kommt natürlich von mir immer die Frage, spielt ihr auch in einem Musikverein? Ja, natürlich. Also das ist schon sehr präsent bei uns, was auch schön ist. Und auch der österreichische und Tiroler Blasmusikverband, wo ich jetzt mich bewege, machen tolle Arbeit, die sind unglaublich wertvoll und wichtig für die Szene und bringen auch viel weiter.
Wir leben ja zurzeit in einem sehr spannenden gesellschaftlichen Wandeln, also auch gerade politisch. Merkst du das in deinen Orchestern?
Absolut. Für mich ist ganz eklatant zu spüren, dass sich die Leute nicht mehr gerne verpflichten, verbindlich irgendwo zusagen. Also das ist schon eklatant schlechter geworden gegen früher. Also ich verwehre mich immer so, wie die alten Leute oft so, ja, früher war alles besser. Aber also ich kann nur von mir sprechen, wenn mich ein renommiertes Orchester oder eine Band, bei uns war das zum Beispiel damals die Brassband Frischler Hall, die älteste Brassband in Österreich und damals, glaube ich, sogar die einzige, wo mich der Dirigent angerufen hat und gesagt hat, möchtest du mitspielen, dann war das für mich wie ein Ritterschlag und der hat mir dann 25 Termine gesagt und ich habe alles andere aus dem Terminkalender rausgenommen und habe gesagt, ja, ich bin dabei, ich möchte da dabei sein. Und dann war für mich klar, Mittwochabend ist Probe und wo ich dann zum Musikverein, ich war bei der Stadtmusik in Amras, also ein Stadtteil von Innsbruck, war ich dabei. Da war für mich klar, jeden Dienstagabend ist Probe, Punkt. Und mittlerweile hat man oft das Gefühl, wenn man die Leute fragt, ja, bist du überhaupt dabei? Ja, ich komme schon und so und ja, aber es wäre ja immer Probe und so. Ja, muss ich schauen, ob sich das ausgeht. Und dann sagt man, das ist in 3 Tagen. Du wirst doch wissen, ob du in 3 Tagen zur Probe kommen kannst. Oder manche Leute wissen eine Woche vorher gar nicht, ob sie ein Konzert zusagen können. Das spüre ich schon. Also diese Verbindlichkeit zum Verein, zur Musik. Und ich wiederhole mich, es ist schlussendlich schon ein leistungsorientierter Verein. Also Leistung ist ja nicht negativ behaftet hoffentlich, sondern auch positiv behaftet, dass man eben, wie du so schön gesagt hast, es hängen ja auch mehrere Leute dran, ein Register, ein ganzes Orchester, dass man hier wieder vielleicht mehr das Bewusstsein schärft, dass es schon wichtig ist, dass man dann auch, wenn man dabei ist, dabei sein muss. Und das spielt schon sehr stark. Ansonsten natürlich durch die tolle Arbeit in den Musikschulen wird die Qualität der einzelnen Mitglieder immer besser. Auch die Dirigenten werden besser, werden geschult, auch in Sensibilität, was Literatur, Programmgestaltung und auch natürlich die Empathie und den pädagogischen, didaktischen Umgang angeht, werden immer besser. Das ist schon sehr, sehr positiv. Aber die Gesellschaft macht es uns nicht einfach, ja, auf alle Fälle. Natürlich kommt dann noch dazu die politische Wandlung in Sachen Kürzungen. Ja, in den Niederlanden, da schaut es mit dem Nachwuchs sehr schlecht aus, weil einfach der Rechtsruck in der Regierung auch die Subventionen für öffentliche Musikschulen sehr stark eingeschränkt hat. Und da gibt es mittlerweile, ich weiß jetzt die Zahl nicht auswendig, nur mehr ganz wenige öffentliche Musikschulen. Und das ist natürlich in absehbarer Zukunft dann sehr, sehr schlecht für die Szene.
Hast du Angst, dass das bei euch auch passiert?
Seit Donald Trump weiß man, es kann immer sehr vieles, genau, sehr unerwartet passieren. Ich habe in Österreich ein sehr gutes Gefühl. Es gibt natürlich eine sehr lange Musikgeschichte, die man natürlich auch als Markenzeichen vor sich herträgt. Und bei uns gibt es auch sehr viele Verbandsfunktionäre, die an der Spitze stehen, die einen guten Draht haben zur Politik und die natürlich auch sich vehement dafür einsetzen, dass man eben diesen Musikzweig, der ja auch sozusagen eine Identität unserer selbst ist, dass man das auch aufrechterhält und in die Zukunft trägt. Aber, und das ist auch ganz ein heikles Thema, was ich oft diskutiere und wo ich vielleicht auch ein bisschen kritisch betrachtet werde, man wird sich in Tirol, in Österreich, auch in Deutschland viele Dinge überlegen müssen, viele neu ausrichten müssen. Man muss mit alten Traditionen brechen. Da geht es um Fusionierungen von Blasorchestern. Bei uns gibt es viele Blasmusiken, die sagen, wir können uns nicht mehr finanzieren. Es wird immer schwieriger. Wir haben auch keine Mitglieder mehr oder wir haben Register, wo nur eine Posaune spielt oder wir haben nur mehr drei Klarinetten. Und hier muss ich sagen, denkt man oft zu klein strukturiert. Also hier muss man sich in Zukunft sicher die Frage stellen, ob es nicht doch besser wäre. Und da braucht es auch sehr viel Mut der Funktionäre von ganz oben bis ganz unten, also bis in die Vereine hinein, wo man dann sagt, okay, man legt die Kompetenzen zusammen. Das ist auch für die Gemeinden dann oft einfacher zu finanzieren und macht halt dann aus 3, 4, 5 örtlich gebundenen Musikvereinen vielleicht einen größeren, der dann die Kapazitäten bündeln kann. Wir kennen das alle. Ich kenne junge Dirigenten, die gerade aus der Ausbildung kommen oder in der Ausbildung stehen, die sagen, für 300, 400 Euro im Monat würde ich das nie machen. Im Gegenzug dazu gibt es aber kaum Musikvereine, die mehr zahlen können. Das wäre zum Beispiel ein so ein Benefit, wenn man sagt, man legt diese kleinen Strukturen zusammen und bündelt sich dann auch finanziell, dass man dann vielleicht auch größere Sprünge machen kann. Das betrifft aber dann auch Konzertformate, Konzertorte, das betrifft dann auch Literatur, Instrumentenanschaffungen und. Also das ist so ein Punkt und natürlich auch so ein bisschen die politische Wahrnehmung. Also man sagt ja immer, gemeinsam ist man stärker. Das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, um eben Qualität vor Quantität zu stellen und sich nicht immer damit zu rühmen, dass man so und so viel 1000 Musikvereine hat, sondern dass man vielleicht auch mit Qualität als gebündeltes Konstrukt ein bisschen mehr Gewicht hat. Aber wie gesagt, da kommt sicher noch einiges auf uns zu. Da muss man sich sicher viel Gedanken machen. Und das ist auch meine Intention, man muss mutig sein. Man muss wirklich mutig sein und man muss auch damit leben können dann, dass es Gegenwind geben wird. Den gibt es immer. Das ist klar, wenn sich etwas verändert, aber das werden wir brauchen.
Du hast gerade schon den Namen Donald Trump fallen lassen. Wir sehen ja gerade, dass da kulturell und bildungstechnisch einiges zusammengestrichen wird. Passiert ja öfters oder geschichtlich, wenn wir das so betrachten, ist das oft passiert, dass gerade Kultur und Bildung erstmal drunter gelitten hat, um irgendwelche Systeme aufzubauen. Ja, wir erleben ja in ganz Europa jetzt so einen Rechtsruck. Welche Aufgabe könnten wir in der Blasmusik vielleicht auch als Dorfverein da einnehmen, um da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen?
Wir machen eh schon sehr viel. Also bei uns, ich habe schon erwähnt eingangs, dass bei uns im Musikverein, also bei der Stadtmusik Hall, ein 90-jähriger Schlagzeuger mitspielt. Wir haben Rechtsanwälte, Psychologen, Geschäftsführer, wir haben Kindergartenpädagoginnen, Ärztinnen im Verein sitzen. Also wir machen ja eh schon sehr viel, um sozusagen die Menschen zusammenzubringen, mit ihnen einen gemeinsamen Weg zu gehen. Das machen apropos auch Sportvereine und andere Institutionen. Das möchte ich jetzt nicht nur auf die Musikkapellen oder Musikvereine runterbrechen. Aber wir machen eh schon sehr viel. Was wir auch machen, ist, wir zeigen uns in der Öffentlichkeit. Also wir schenken ja der Öffentlichkeit, unseren Mitbewohnern im Dorfgeschehen, aber auch darüber hinaus. Wir schenken ihnen ja was ganz Wertvolles, nämlich Musik und geben ihnen auch Zugänge zu Kulturen, zu Klängen, zu verschiedenen Herangehensweisen preis. Das ist ja auch für die Gesellschaft sehr, sehr wertvoll. Und natürlich im ersten Moment ist es am einfachsten, die Musik abzudrehen. Also ich glaube, jeder wird das unterstreichen, wenn man sagt, ja, man muss essen, man muss trinken, man muss schlafen, man braucht ein Gesundheitssystem. Ob ich jetzt gestern, wie ich erwähnt habe, die Prokofjew-Symphonie gehört hätte oder auch nicht, ja, würde ich wahrscheinlich auch noch leben. Aber man darf nicht vergessen, dass ja die Kunst und Kultur uns zu den Menschen macht, die wir sind und uns auch einen Umgang lehrt. Also ich glaube, dass das ganze Ausmaß an Kunst und Kultur, das lässt sich ja nicht sofort erkennen, sondern das ist ja eigentlich ein Mysterium, vielleicht ein Geist oder eine Seele, wie man sagen könnte, dass uns eigentlich über die Jahrhunderte unsere Gesellschaften geformt hat und auch formen wird. Und ich glaube, da muss man schon aufpassen, auch als Geldgeber, also als Politiker, als politische Verantwortliche, dass man das nicht übersieht, dass die Kunst und Kultur eine wesentliche Ader ist für uns, für unsere Gesellschaft.
Du hast ja dadurch, dass du künstlerischer Leiter bist, ganz viel Kontakt zu renommierten Orchestern, Musikern, Dirigenten und Dirigentinnen. Was war für dich die spannendste Begegnung?
Ganz spannend ist für mich die Erkenntnis, und das kennt man, also das hört man öfters, dass man mit Musikerinnen und Musikern aus den Top-Orchestern, also ich spreche jetzt nicht nur die Symphonieorchester an, also Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker oder auch andere, sondern auch aus den Blasorchestern, aber auch den Ernst Hutter, also ist auch ein Blasorchester, aber eine andere Form vielleicht, also nicht falsch verstehen. Aber mit diesen Leuten spricht man immer auf Augenhöhe. Die sind unglaublich unkompliziert, die sind vor allem sehr wertschätzend. Also die sagen 10-mal Danke für die Einladung und wir freuen uns drauf. Und wenn die dann vor Ort sind, dann umarmen die mich und sagen, hey, schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen und wow, toll habt ihr es hier. Und die spielen auf der Bühne und ihr erstes Feedback ist dann begeisternd. Wenn man dann in die, ich nenne es mal Amateurriege kommt, dann werde ich sehr oft damit konfrontiert, dass die Leute irgendwie, ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, aber die sehen sich dann oft als wichtiger, als sie sind vielleicht. Mhm. Oder die sind dann schon oft sehr von sich überzeugt und geben mir dann oft das Gefühl, ich muss froh sein, dass sie überhaupt hier sind und jetzt hört ihr mal, was wie man wirklich spielt. Also das spüre ich schon sehr stark. Und für mich sind mehrere Erfahrungen sehr, sehr interessant oder in Erinnerung geblieben. Mein erstes Konzert natürlich, das war das Kammerorchester der Münchner Philharmoniker mit dem ehemaligen Konzertmeister. Das war unser erstes Konzert und das war ein Konzert, ein Ensemble, das wir in dieser Form noch nie hatten. Also auch mein Vorgänger hat gesagt, wow, Münchner Philharmoniker, dann auch noch 30 Stück davon auf der Bühne mit Tschaikowski-Serenade und Astor Piazzolla, 4 Jahreszeiten, das kann ich mich noch erinnern, haben sie gespielt. Das war mein allererstes Konzert und das war das Eröffnungskonzert und es hat geschüttet in Strömen. Und ich habe Angst gehabt, dass die jetzt da aussteigen und dann alles irgendwie kritisieren und sagen, was, das ist ja Freiluft und da spielen wir nicht und so. Aber im Gegenteil, die waren so herzlich und die waren auch froh, wieder spielen zu können. Das war auch unmittelbar in der Corona-Zeit. Und da habe ich gemerkt für mich, dass die Location und die Konzertreihen, die Art und Weise, wie wir mit den Leuten kommunizieren, eigentlich total positiv ist und eigentlich schön ist und dass wir mit dem auch punkten können. Und wir haben noch nie erlebt, dass Orchester bei uns irgendwie gesagt hätten, ja, das ist ja, keine Ahnung, das ist alles zu klein oder die Bühne ist zu groß, zu klein, zu unpassend für uns oder keine Ahnung was, sondern die Leute sind immer sehr, sehr wertschätzend und positiv. Das ist zum Beispiel für mich schon ein tolles Erlebnis. Wir hatten auch Max Mutzke hier mit der SWR Big Band, die dann mit eigenem Equipment natürlich sehr viel Aufbauzeit haben und die dann schlussendlich glücklich nach Hause fahren. Das sind schon sehr, sehr tolle Erlebnisse und Momente.
Was war vielleicht für dich, weil du siehst ja dann auch Dirigenten beim Arbeiten, so für dich nochmal so ein großes Aha, was dich als Dirigent jetzt beeinflusst hat?
Das möchte ich ein bisschen ausdehnen, also über die Innsbrucker Promenadenkonzerte hinaus. Ich schaue mir fast täglich Videos an, von gerade gestern von Carlos Kleiber ein Video und von einem Italiener. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nicht gekannt vorher. Schwarz-Weiß natürlich. Also ich sehe im Rahmen der Innsbrucker Promenadenkonzerte jeden Tag andere Dirigenten. Es sind leider fast nur Männer, also wir haben nur selten Frauen am Dirigentenpult. Ich habe versucht, auch gezielt mal Frauen einzuladen, aber es gibt sehr wenige, muss ich auch dazu sagen. Also Isabel Ruf-Weber und die aus Salzburg, eine Italienerin, die in Salzburg auch wirkt, die waren, glaube ich, die zwei einzigen Dirigentinnen, die wir hatten bis jetzt. Ich finde das immer spannend, dass in der Dirigentenausbildung immer so eine Art Gesetz daraus gemacht wird, wie man dasteht, auf welcher Ebene die Hände sein sollten und wie man Einsätze gibt und wie man sich bewegen soll. Und manche sagen, man soll sich gar nicht bewegen, manche sagen, man soll sich mehr bewegen. Wenn man sich aber so die Stars der Szene anschaut, erstens haben viele von denen nie ein Dirigierstudium absolviert, also eher früher natürlich, also Nikolaus Hanekow und so weiter. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn du authentisch bist als Dirigent und wenn sich die Leute auskennen, was du haben möchtest, dann kannst du meiner Meinung nach auch ohne Hände dirigieren. Das ist für mich mittlerweile die Erkenntnis, dass sich Dirigenten oft zu sehr einer Religion hingeben. Es muss so sein oder der macht das besonders gut und der macht das besonders schlecht und das geht gar nicht. Also diese Erkenntnis trage ich schon lange mit mir herum und wenn ich dann manchmal Leute um Feedback frage, du, wie findest du eigentlich das Dirigat? Und dann sagen sie, ja, ich finde, dass du manchmal bei großen Stellen zu breit wirst oder so, dann muss ich immer schmunzeln. Ich nehme das gerne auf und ich nehme es auch ernst, aber die Praxis zeigt uns, dass es eigentlich kein richtig und kein falsch gibt, sondern es muss zusammenpassen. Es ist auch oft so, dass ich erlebe, wenn ich irgendwo eine Probe mache als Gast, manchmal matcht es und manchmal matcht es nicht. Und das ist auch so in der Arbeit des Dirigenten, des Dirigierens. Also das Handwerk Dirigieren wird meiner Meinung nach oft vielleicht überbewertet oder vielleicht überschätzt, sagen wir so. Also es wird oft als richtig und falsch oder besonders gut, besonders schlecht bezeichnet. Das gibt es, glaube ich, nicht wirklich.
Was würdest du in der Dirigentenausbildung dann gern ändern?
Sich auszuprobieren. Gescheiter durch Scheitern, wie ich eingangs gesagt habe. Also dass man einfach merkt, wie bin ich als Person, wie würde ich jetzt diesen Moment mit meinen Händen, mit meiner Mimik, mit meinem Körper darstellen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mal kurz links und rechts tippen mit meinen Beinen, um tänzerischer zu wirken, dann ist das legitim, wenn es funktioniert, wenn es für mich stimmig ist. Also ich habe mich auch oft schon reflektiert, aber ich muss vielleicht eher aufrecht stehen oder ich muss die Beine stillhalten. Und wenn ich dann merke, das entspricht mir nicht oder das entspricht der Musik nicht oder es kommt vielleicht am Ende dann was Schlechteres dabei heraus, dann warum soll ich das machen? Also das verstehe ich nicht. Das ist so wie mit den Ansätzen der Bläser. Es gibt ja Bücher, wo Bilder drinnen abgebildet sind. So muss man mit der Trompete ansetzen, damit ein schöner Ton rauskommt. Ja, das mag stimmen, das mag auch sozusagen ein Anhaltspunkt sein, aber wenn man sich, du kennst selber die Bläser der Berliner Philharmoniker zum Beispiel, also die alte Garde, da hat einer nach links gespielt bei der Trompete, der andere nach rechts und es hat wunderbar geklungen. Also ich glaube, man muss ein bisschen aufhören, so Regeln aufzustellen, so muss es sein, dann ist es gut oder sich irgendwie zu einseitig zu orientieren, sondern ich glaube, es gibt viele Wege und es gibt viele richtige Wege.
Also geht es mehr um menschliche Bildung.
Absolut.
Als um Handwerk.
Absolut. Und die Hörerfahrung. Das ist, vermisse ich ein bisschen in der Blasmusik, also in der Dirigierausbildung der Blasorchester-Dirigenten, dass sie arbeiten viel mit Spotify oder mit anderen Anbietern, die halt, wo man YouTube-Videos anhört, aber so diesen Live-Effekt, dass man einmal hinfährt, hinfliegt oder auch zu den Innsbrucker Promenadenkonzerten kommt, auch jetzt, um das im Rahmen meines Wirkungsfelds zu bezeichnen. Da vermisse ich schon auch oft, dass junge Leute, junge Dirigenten, aber auch Aktive sich dorthin begeben und dann mal hören, okay, wow, wie klingt das, wie gibt der diesen Einsatz, wie macht er einen Auftakt, wie macht er einen Ritardando, wie macht er das, wenn ein Fortepiano gespielt wird. Und da kann man sich natürlich sehr viel abschauen und dann einfach ausprobieren. Ich habe so viel ausprobiert. Ich bin oft vorm Orchester gestanden und hab mir vorgelegt, okay, ich probiere halt mal. Ich habe jetzt gestern ein Konzert gesehen, da hat er das Fortepiano so gemacht und jetzt mache ich das auch mal so. Und dann merke ich, ah, das entspricht mir nicht. Dann probiere ich es vielleicht ein zweites Mal, drittes Mal und dann revidiere ich das und sage, okay, das funktioniert irgendwie. Das entspricht nicht meiner Motorik oder so oder meiner Ästhetik. Ich mache das doch vielleicht wieder anders. Und manchmal schaut man sich Sachen ab oder an, wo man denkt, wow, dieser Schluss, der hat so viel Spannung, wie macht er das? Und dann versuche ich das vielleicht auch ein bisschen zu übernehmen. Aber ich glaube, in erster Linie, sich treu zu bleiben und authentisch zu sein, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg schlussendlich.
Welchen Tipp hast du im Studium bekommen, der dir am meisten geholfen hat?
Ja, das weiß ich noch ganz gut. Zwei Tipps habe ich bekommen. Der erste Tipp: Du machst nie etwas umsonst. Also du hast so eine Art Rucksack umhängen. Das betrifft ab unser ganzes Leben. Und der füllt sich durch Erfahrungen, unbewusst oder bewussten Erfahrungen und auch Scheitern gehört dazu. Also auch negative Erfahrungen gehören dazu. Also dein Rucksack füllt dich und du bekommst das eigentlich gar nicht so direkt mit. Und irgendwann stehst du dann am Gipfel sozusagen oder vor einer Aufgabe. Und kannst dann in deinen vollen Rucksack greifen und näherst dich dann aus deinen Erfahrungen. Das ist eine Botschaft, die ich mitbekommen habe, die sich wirklich bewahrheitet. Und heute dirigiere ich oft Werke, die sehr schwer sind und ich habe eigentlich gar keine Mühe dabei, weil ich eben viele andere Sachen schon gemacht habe. Das ist oft ganz interessant, dass man oft Partiturnummer durchblättert und dann weiß man, ah, okay, so ist das, ah ja, okay. Man bekommt Routine, kann man das auch nennen, aber Routine ist ja auch nichts anderes als Erfahrungsschatz. Und der zweite Aspekt, und das ist eigentlich etwas, was mir immer in Erinnerung bleiben wird. Viele bewundern verschiedenste Dirigenten, Orchester, was auch immer, Solisten. Und ein Dirigierlehrer hat einmal zu mir gesagt: Warum? Also, warum ist das so gut? Und das ist eine banale Frage, aber die stelle ich mir immer. Warum ist das Orchester so gut? Warum finde ich es so gut? Warum empfinde ich das so als besonders schön? Warum empfinde ich die Interpretation von auf der Vogelwiese bei dem Ensemble oder bei dem Orchester so gut und beim anderen weniger? Oder warum ist der Klang des Orchesters für mich unglaublich schön und beim anderen eher weniger? Diese Frage klingt banal, aber die stellt man sich sehr, sehr, sehr selten. Es ist eine Feststellung, man stellt fest, das gefällt mir gut, aber mal nachzuforschen und zu eruieren, warum ist das so, das macht man eher selten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich versuche, zumindest einmal zu machen, wenn ich Orchester höre oder ich war jetzt unlängst in Oslo bei der Europameisterschaft und habe den Europameister, den Zweifachen mittlerweile, dann auch live gehört und ich war so beeindruckt von dem Orchester und habe mir, während sie gespielt haben, immer die Frage gestellt, warum spielen die so gut und warum klingen die so, wie sie klingen? Und da geht es natürlich dann schon ans Eingemachte, weil man muss dann überlegen, okay, die haben eigentlich keine andere Besetzung als die anderen, die haben auch gute Leute wie alle anderen, die spielen die gleiche Literatur. Warum ist das so? Und dann muss man natürlich auch nachforschen, ist das eine andere Herangehensweise? Dann muss man mit den Leuten sprechen. Seid ihr immer alle bei den Proben anwesend? Sind bei euch alle Leute irgendwie isoliert und üben so viel oder ist es der Dirigent vielleicht, der euch das alles eintrichtert? Also das ist schon so eine sehr wesentliche Frage, wenn man sich weiterentwickeln möchte.
Zu welchem Ergebnis bist du in Oslo gekommen?
Also ich habe mit der Elise, das ist die Orchestermanagerin, sehr, sehr viel gesprochen, auch mit dem Dirigenten. Die spielen auch heuer, apropos bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten. Und es ist erstens einmal die Wahrnehmung. Also die sind immer alle da. Das ist für sie nicht ein Verein, wo man halt so dabei ist, dass man dabei ist, sondern die sehen das als unglaubliche Bereicherung. Die zahlen apropos auch Mitgliedsbeiträge. Auch das wird bei uns früher oder später ein Thema werden, das man vielleicht angehen sollte, müsste oder zumindest andenken müsste. Aber die Wertschätzung der Musik gegenüber, nach dem Motto, es hat sich jemand hingesetzt und hat ein Werk komponiert. Das ist schon mal so viel Hingabe und so viel persönliche Emotion, die man da teilt. Das nehmen die als große Wertschätzung und als großen Dank auf, dass sie das überhaupt spielen dürfen. Bei uns hört man oft so, ja, das Stück ist einfach schlecht. Oder ich das SCH-Wort, ich glaube, hier im Podcast nicht so. Aber das hört man, das sind oft so vorschnelle und ich finde respektlose Reaktionen. Also das habe ich jetzt zum Beispiel in Niederholm auch in Gesprächen mit den Musikern so empfunden, dass die den Dirigenten, den Verein als solches, also das Musizieren als Gemeinschaft und auch die Komposition, die sie spielen dürfen, unglaublich wertschätzen. Und die wertschätzen dann auch schlussendlich das, was rauskommen soll, nämlich Qualität. Und es ist halt nicht egal, wenn das Piccolo anders klingt, lauter klingt als die Kontrabassklarinette, weil das war zum Beispiel eines der großen Punkte, die mir sofort aufgefallen sind. Die spielen wie ein Instrument. Also das Orchester aus Niederholm, die spielen wirklich wie ein Klavier sozusagen, also alle aus einem Instrument, und dann hat das Piccolo einen Sechzehntellauf runter, da geht es durch die ganzen Holzbläser bis in die Kontrabassklarinette runter, und das klingt wie wenn es ein Instrument spielt, also ein Mensch betätigt. Und das hat mich sehr fasziniert, und das ist, glaube ich, schon auch diese Art und Weise, wie man sich begegnet, wie man das Ganze wahrnimmt und eben dann auch in der Probe natürlich ausarbeitet sozusagen. Das kommt natürlich auch von Dirigenten, das muss man natürlich auch schon respektieren und sagen.
Was versuchst du bei deinen Orchestern vorzuleben?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich versuche vor allem die Musik in den Mittelpunkt zu stellen, und ich bin mir dann auch oft nicht zu blöd, mal sehr emotional zu reagieren und auch Assoziationen herzuführen oder Dinge aus dem Alltag als Beispiel zu bringen, warum etwas so ist, wie es ist oder wie ich es gerne hätte. Und also die bildliche Sprache, wie man so schön sagt, das ist etwas, was ich sehr pflege, weil natürlich das Instrument als solches etwas ist, was sehr unnatürlich ist. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den man nie vergessen darf. Wir kommen nicht mit Instrument auf die Welt, sondern mit unserer Sprache. Und das versuche ich auch immer, das ist für mich eines der Hauptthemen in meiner Promarbeit, dass ich immer die Sprache, die Rhetorik als Beispiel nehme. Und wenn ein Choral wunderschön klingt, aber rhetorisch keine Aussage hat, dann ist es langweilig, schlichtweg. Umgekehrt, wenn es nicht zusammen ist, dann muss man vielleicht die Transparenz erhöhen. Ich vergleiche das dann immer, wenn eine große Gruppe Menschen sich trifft und man möchte über eine Distanz jemandem was zurufen und es ist aber laut, was macht man automatisch? Man spricht deutlicher. Also man schreit oder ruft deutlicher, was man dem anderen sagen möchte. Und das ist auch der Beweis dafür, dass wenn es um Rhythmik geht, um Zusammenspiel, um Verständlichkeit, dass die Transparenz, also die Deutlichkeit der Artikulation dann zunehmen muss. Also ich arbeite sehr viel mit der Gegenüberstellung der produzierten Töne am Instrument und der Rhetorik. Was mir auch ganz wichtig ist, ist die Natürlichkeit. Also ich halte nichts von die Holzbläser machen bitte im Schlag 1 schon das Crescendo, auf Schlag 3 bitte die Trompeten und auf Schlag 4 dann das Schlagwerk. Das klingt einstudiert und das ist auch nicht immer 1:1 umsetzbar. Also ich halte auch nichts von diesen überall gepriesenen Klangpyramiden, denn wenn ich vier Trompeter habe, die unglaublich gepflegt und warm spielen und sich gut integrieren können, dann kann das Fortissimo vielleicht auch ein Fortissimo sein für die Trompeten. Wenn ich 25 B-Klarinetten habe und es steht Pianissimo, dann ist es klanglich kontraproduktiv, wenn ich die so weit hinunterschraube, dass es für mein Empfinden, wo ich stehe, ganz leise ist. Also das ist für mich immer situationsabhängig, also immer dem Orchester und der Musik angepasst. Und viele, glaube ich, sind da am Holzweg, wenn sie sagen, ja, da steht Piano, also spiele ich Piano. Und wenn da Forte steht, dann muss ich Forte spielen. Ich habe ganz oft den guten Vergleich, wenn ich ein Werk aufführe und dann sagt man zu den Posaunen, bitte spielt lauter bei der Stelle. Und dann sagt einer vielleicht, ja, aber da steht Mezzo-Piano. Und dann sage ich ganz oft das Beispiel, die Literatur, die wir hier vor uns liegen haben, die kommt von einem Verlag. Das ist ein Notenstapel an Zetteln, die man dann austeilt. Wenn jetzt das Orchester Buñol in Spanien, die 150 Leute auf der Bühne sitzen haben mit 40 B-Klarinetten und 11 Fagotti und 8 Kontrabässen und so weiter, wenn die Noten bestellen, vom Böhmischen Traum als Beispiel, dann bekommen sie die gleiche Ausgabe, wie wenn ich das als 20-köpfiger Musikverein bestelle. Also das ist ja schon Beweis genug, dass es immer relativ ist, was ich mit dem Orchester einstudiere. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich versuche immer zu beachten. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist, sich auszuprobieren. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, viele Dirigenten machten am Schreibtisch sich einen Fahrplan, so möchte ich es haben, so soll es sein, und versuchen das dann eins zu eins irgendwie durchzubringen oder umzusetzen. Ich habe oft das Gefühl, das beschneidet extrem den Prozess, weil ich habe oft schon die Erfahrung gemacht, ich sage, ja, okay, wir machen an dieser Stelle ein kleines Redundando, bitte schreibt euch das rein. Und in der Probe drauf sage ich, ah, wisst ihr was, streicht das wieder, das gefällt mir doch nicht. Also viele Dirigenten mögen das vielleicht als Schwäche sehen oder so, ja, aber dann ist das ja irgendwie, keine Ahnung was, du hast dann keinen roten Faden oder du weißt nicht, was du machst, sondern ich finde das eben genau das Schöne dabei, dass man sich ausprobiert. Und die Musiker sagen dann auch oft zu mir, ja, aber Bernhard, jetzt hast du in den letzten 2 Wochen hast du immer gesagt, wir sollen das kurz spielen, jetzt sagst du bitte breiter. Dann sage ich, ja, es soll schon kurz sein, aber es ist jetzt zu kurz und vor allem, mir kommt vor, in dem Saal, wo wir spielen, brauchst du einfach ein bisschen mehr Breite oder sowas. Also ich glaube, man dieses Gescheiter durch Scheitern, das zieht sich ja durch alle Lebensbereiche, auch als Dirigent. Und ich versuche schon immer sehr authentisch zu wirken und die Musik immer in den Fokus zu stellen und einfach das Bestmögliche, das ich machen kann, einfach zu verfolgen. Und ich orientiere mich natürlich auch immer am Besten. Ich höre mir dann oft Aufnahmen an und denke mir, wow, so werden wir nie klingen, aber ich versuche das zumindest in einer Klangsprache, wie jetzt zum Beispiel ein professionelles Blasorchester das abliefert.
Du hast ziemlich am Anfang mal gesagt, dass die Innsbrucker Promenadenkonzerte quasi ein Fulltime-Job sind. Du bist aber noch Lehrer, was ja auch Fulltime-Job ist. Wie kriegst du das alles unter?
Also der Vorteil bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten ist natürlich, dass wir uns die Zeit frei einteilen. Es gibt Stoßzeiten, also das ist eigentlich so die Kommunikation mit den Orchestern, also den Spielplan sozusagen einmal konkretisieren. Ich habe eine Liste mit über 400 Orchestern aus der ganzen Welt, die gerne kommen würden und die ich gerne einladen würde. Und es werden täglich 5 E-Mails trudeln ein, wo steht, wir sind dieses oder jenes Orchester. Manche müssen sich natürlich nicht vorstellen, die kennt man. Und wir würden gerne nächstes Jahr bei euch spielen. Dann kommen die auf meine Liste, bekommen eine höfliche Rückmeldung und dann muss ich schauen. Also dieser Findungsprozess ist sehr intensiv und der erstreckt sich wirklich über das ganze Jahr. Dann natürlich die ganze Sache drumherum, also das Organisieren, das kann aber alles frei eingeteilt werden. Also ob ich jetzt zum Beispiel die Programmveröffentlichung, die sollte ja morgen, also am 18. April, über die Bühne gehen. Also wir haben eine neue Webseite jetzt zum 30. Jubiläum uns gegönnt. Neuen Ticketanbieter wird es auch geben und natürlich auch das Programm veröffentlicht. Das ist natürlich dann eine Stoßzeit, wo wir sehr, sehr viel arbeiten müssen. Viele Meetings, viele, viele Stunden vor dem PC. Aber es gibt natürlich auch Wochen und Monate, wo es ein bisschen ruhiger ist. Also es lässt sich dann schon auch mal ein bisschen durchschnaufen. Und der perfekte Ausgleich, wenn man so möchte, ist natürlich auch der Lehrberuf, weil ich bin halt in der Oberstufe sehr viel am Vormittag in der Schule, habe dann auch mal Vormittag erst in der 3. Stunde Unterricht. Also es lässt sich relativ gut kombinieren, aber es ist natürlich eine Riesen-Challenge, ja, auf alle Fälle.
Weil du hast ja noch Frau und 2 Kinder.
Genau, und ich habe jetzt beim letzten Podcast von dir gehört, der Alexander Wurz, es sind glaube ich auch 4 und 1,5, also ganz gleich wie beim Alexander. Meine größere Tochter ist 4 Jahre und die kleinere Flora ist 1,5. Und deine Frau habe ich auch noch, die ist auch, das muss ich auch an der Stelle sagen, natürlich sehr, wie soll ich sagen, eingeschränkt. Ich bin ja kaum irgendwie greifbar für die Familie, aber die weiß, dass ich das brauche, dass ich das gerne mache. Die sieht auch den Erfolg dabei, den man vielleicht dann auch hat und die steht da voll hinter mir. Das bin ich natürlich unendlich glücklich und ohne meine Familie würde ich das eh niemals schaffen. Wobei es sehr herausfordernd ist. Also es gibt eigentlich keinen Moment, wo nicht meine kleinen Mädchen dann irgendwie gleich an der Tür klopfen, Papa kommen und so, ja, jetzt muss ich noch schnell was machen. Und ja, es ist eine Riesenherausforderung. Wir haben auch gerade ein Haus gebaut, also wir sind jetzt
in auch noch
ein neues Haus eingezogen. Es ist alles sehr viel Arbeit, ja.
Also man merkt ja so, dass du nicht nur Ehrgeiz hast, sondern einen großen eigenen Anspruch an dich. Und dann ist ja noch die ganz große Liebe zur Blasmusik. Wie schafft man, solche Werte auch innerhalb der Familie vorzulieben?
Ich bin in der Hinsicht ein schlechtes Vorbild. Ich bin unglaublich selbstkritisch, unglaublich. Ich reflektiere alles, was ich mache. Also es war am Anfang, als Dirigent habe ich oft die Leute im Orchester gefragt, und wie findest du das? War das nicht irgendwie zu kompliziert, oder wie habe ich da dirigiert und dort dirigiert? Das war dann mit der Zeit oft so schlimm, dass es so nach Fishing for Compliments gewirkt hat, obwohl es das nicht war. Also das sage ich ganz ehrlich. Jetzt rückblickend würde ich auch zugeben, wenn ich das irgendwie als Bestätigung gebraucht hätte, aber ich bin unglaublich selbstkritisch und ehrgeizig, ja, das ist ja nicht nur positiv, wenn man ehrgeizig ist, sondern auch negativ. Also ich bin nie zufrieden, ich möchte immer mehr und immer bessere Ergebnisse erzielen. Deswegen sind für mich so zweiter Platz in Riva. Also letztes Jahr war es ja auch der zweite Platz in der Eccellenza, in der höchsten Kategorie. In Kerkrade war es der dritte Platz. Beim Auswahlorchesterwettbewerb der Höchststufe war es der zweite Platz. Also das natürlich freue ich mich, aber mich macht es unglaublich fertig, weil ich möchte natürlich Erster werden. Und das zieht sich natürlich auch bei mir ein bisschen so durch meinen Alltag, dass ich auch von meiner Familie, ich erwarte keine Höchstleistungen und ich erwarte auch nicht, dass meine Kinder, keine Ahnung was, zu Wunderkindern erzogen werden. Aber so wie soll ich sagen, dass zum Beispiel das Wohnzimmer aufgeräumt ist, also da bin ich auch wirklich so ein bisschen ein Freak. Das muss dann auch gemacht werden, oder dass sie beim Essen gerade da sitzen und nicht herumlümmeln oder mit den Händen essen. Da bin ich schon vielleicht auch ein bisschen streng mit ihnen, aber nie ungut und also nicht falsch verstehen. Ich bin kein Tyrann oder so, sondern im Gegenteil. Aber ich lebe, das habe ich auch von meiner Mutter so mitbekommen. Ich bin schon sehr selbstkritisch und ehrgeizig, ja. Was nicht immer nur positiv ist, natürlich. Für mich selbst vor allem.
Ja, dieses Selbstkritiker-Ding wird jetzt, glaube ich, einen Riesenfass aufmachen. Da müssen wir mal zu einer anderen Zeit drüber sprechen. Was sind deine nächsten Ziele, außer jetzt Erster zu werden in Riva?
Ja, das muss gar nicht sein. Also die Rangliste ist ja dann doch durch die Punkte auch bezeichnet, sehr, sehr eng beieinander. Und ja, einmal wird man Erster, einmal Zweiter, einmal Dritter. Das ist dann, also das nur so nebenbei. Meine größten Ziele, es gibt viele Ziele. Also ein Ziel ist jetzt natürlich, dass einmal die Innsbrucker Promenadenkonzerte in diesem Jahr erfolgreich ablaufen. Wir haben ja auch natürlich immer so im Hinterkopf das Wetter geschehen. Also wenn jetzt ein Orchester aus Norwegen, aus Frankreich, so wie heuer, aus England, aus Belgien anreist und uns auch nicht wenig Geld kostet und dann schüttet es und es kommen dann nur 300, 400 Leute. Das ist wirklich so. Also bei uns ist auch bei Regen durchaus viel los. Das ist natürlich, das zerreißt einem das Herz. Das macht mich fertig. Das ist eigentlich der größte Unsicherheitsfaktor bei uns. Dass das alles gut funktioniert, dass wir mit dem Symphonischen Blasorchester Tirol, wir feiern nächstes Jahr 10 Jahre und sind auch eingeladen, bei der Europameisterschaft anzutreten, dass wir einfach eine tolle Zukunft haben, dass wir vielleicht neue Wege beschreiten. Ich bin relativ schnell gelangweilt, muss ich sagen, von dem, was ich mache. Also ich möchte dann immer mich neu erfinden und neue Sachen machen. Also das ist jetzt gerade in vielen Bereichen so der Fall. Ja, ansonsten wünsche ich mir für die Zukunft natürlich, dass ich mehr Zeit für die Familie habe, mehr Zeit nehme. Das funktioniert aber jetzt auch immer besser. Man lernt ja auch dazu und dass es einfach meiner Familie und mir selbst gut geht. Das ist natürlich das Wichtigste. Ich habe vor kurzem so einen Moment erlebt, wo ich einfach fertig war. Also ich war energetisch so ausgeschöpft, dass ich glaube, das nennt man im Fachjargon Burnout. Ich glaube, so fühlt sich das an. Das war vor ein paar Monaten einmal so der Fall. Und da habe ich schon auch gemerkt, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich auch Freude habe an dem, was ich mache und dann auch mir herausnehme, wo ich hin möchte und was mir wichtig ist und wo ich vielleicht auch mal sage, nein, das mache ich jetzt nicht.
Kannst du das schon gut? Das Nein sagen?
Immer besser. Also ich war jetzt dreimal zur Midwestklinik oder viermal schon zur Midwestklinik dezidiert eingeladen und habe dann auch zu meiner Frau gesagt, ja, jetzt fliege ich mal nach Südkorea und jetzt mache ich das und das und das. Und dann im Dezember wäre dann auch die Midwestklinik in Chicago. Da möchte ich unbedingt mal hin und dann schreibt mir der Björn Bus, hey, sehen wir uns auf der Midwestklinik und so und andere Freunde. Und dann schreibe ich zurück, ja, mal schauen, muss mit meiner Familie reden. Und dann hat meine Frau sogar gesagt, ja, wenn du möchtest, fahr da hin und so. Und dann habe ich für mich selbst entschieden, nein, ich mache das nicht. Also das ist so knapp vor Weihnachten, da gibt es auch Familie. Also schon. Und ich nehme mir schon mittlerweile heraus, wo ich hin möchte, was ich machen möchte und sagt dann vielleicht bei anderen Sachen dann mal nein. Wenn ein Musikverein irgendwo anruft und sagt, machst du bei uns eine Probe und es passt mir in meinen Terminkalender, sage ich gerne ja, das liebe ich. Wenn aber ein Musikverein anruft und sagt, kannst du mit unseren Posaunen eine Registerprobe machen, dann, wenn ich wirklich nicht gerade den ganzen Tag nichts zu tun habe, dann sage ich nein, tut mir leid, das geht sich nicht mehr. Also es wird immer besser.
Okay. Auf alle Fälle. Wir kommen zu den letzten Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Gute Frage und schwierige Frage. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass die Frage kommt. Was lerne ich dazu? Also ich bin grundsätzlich, durch das, dass ich so selbstreflektierend bin und auch ehrgeizig, lerne ich irgendwie immer dazu, aber wir lernen alle immer dazu. Also das betrifft nicht nur mich. Ich lerne gerade, ich habe in meiner Schulzeit, ich war ein sehr fauler Schüler. Ich habe irgendwie die Schule an sich als System in Frage gestellt. Diskutiere auch jetzt noch mit Kolleginnen und Kollegen drüber und auch mit Schülern drüber. Die sind immer ganz, was? Sie finden das System irgendwie veraltet? Ja, ein bisschen schon. Ich habe zum Beispiel in der Schule irgendwie immer in Frage gestellt, für was soll ich Englisch lernen und Mathe und Italienisch und so weiter. Und ich lerne jetzt im Zuge der Innsbrucker Promenadenkonzerte Englisch dazu. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber ich habe jetzt oft die Situation, dass ein Orchester aus irgendwoher mit mir Zoom-Meetings machen möchte und dann sitze ich da und dann fragen die mich über die Bühnengröße und über das Programm und dann stammelt man so vor sich her. Also das lerne ich dazu, Englisch. Also ich übersetze selbst oft Texte und lese sie durch und versuche mir das irgendwie einzubringen. Was lerne ich noch dazu? Ich lerne mich in vielerlei Hinsicht auch, ja, wie soll ich sagen, neu zu orientieren in vielen Bereichen. Das lerne ich auch gerade dazu, dass ich vielleicht viele Dinge vielleicht in eine eindimensionale Richtung entwickelt habe oder eine Gangart entwickelt habe, die vielleicht revidiert gehört. Und da versuche ich jetzt gerade neue Wege zu finden, auch als Funktionär Kapellmeister, dass man sich vielleicht ein bisschen herausnimmt aus dem Organisatorischen und vielleicht nicht immer alles mitdenken muss, sondern dass man sagt, okay, ich bin für die Musik da, und das war's. Danke für das Verständnis. Das versuche ich auch gerade dazu zu lernen. Aber ja, ich könnte jetzt unendlich viele Dinge aufzählen.
Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Gerade aktuell liegt das Buch von Alois Schöpf, von meinem Vorgänger bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten, auf meinem Schreibtisch, die Blasmusikfibel. Die werde ich jetzt mal lesen und ich glaube, dass die sehr spannend sein kann. Ansonsten würde ich für die Allgemeinheit das Buch von Markus Hengstschläger, dem berühmten Genetiker, empfehlen, die Durchschnittsfalle, denn das ist wirklich, da ist so viel Wahrheit drinnen und so viel Selbsterkenntnis, das sollte man mal gelesen haben. Und Film, glaube ich, hast du auch gefragt.
Ja.
Ich schaue wenig Filme. Ich schaue eher Nachrichten. So nach der Probe. Ich kann das auch ganz gut verkraften, dass es sehr oft negativ behaftet ist. Also ich kann das ausblenden. Aber ich schaue gerne Nachrichten. Ja, das gebe ich zu.
Okay.
Ich schaue aber auch dann, wenn es da mal sich ausgeht mit meiner Frau, Serien. Ja, meistens hänge ich mich dann dran, was sie gerade für eine Serie schaut. Ich schaue dann ab Folge 5 oder irgendwie Folge 12 dann mal mit. Habe keine Ahnung, was es geht, aber das schaue ich auch manchmal. Aber sonst schaue ich wenig Filme.
Okay.
Vor allem die großen Filme wie früher, so Herr der Ringe oder Avatar oder auch die ganzen Disney, König der Löwen. Das war natürlich aus meiner Jugend und Kinderzeit. Das waren so Filme. Ich habe das Gefühl, das gibt es irgendwie nicht mehr. Das,
ja, wenig tatsächlich. Ja, genau. Gibt es nicht mehr so richtig. Welche Aufnahme sollte man sich jetzt unbedingt nach dem Gespräch anhören?
Also ich höre jeden Tag so viele Aufnahmen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Wo nimmst du die Zeit her? Also du bist ja Lehrer, du bist du bereitest Proben vor, du liest Partituren. Wo nimmst du dir die Zeit her, auch noch die ganze Zeit zu hören, irgendwelche Dirigiervideos anzugucken? Also ja.
Ja, also ich schlafe sehr wenig, also ich gehe...
Das ist der Trick.
Ja, also es ist ein Trick, das ist natürlich sehr belastend manchmal, aber also ich gehe nie vor Mitternacht ins Bett und deswegen, also ich nutze dann oft so die Zeit bis dahin, um mir so Videos anzuschauen oder Musik anzuhören, aber ich höre auch viel, da kann man jetzt auch kritisch sein, ich höre auch viel nebenbei, also ich wenn ich 100.000 E-Mails beantworte oder Sachen schreibe, ich muss ja auch viel Texte schreiben in meinem Berufsalltag, da läuft bei mir eigentlich ständig Musik und halt nicht irgendwie Radio oder schon auch manchmal, aber hauptsächlich eben Werke, die ich dann nicht kenne oder kenne und sehr, sehr gerne habe. Aber welche Aufnahme sollte man sich angehört haben? Das ist unglaublich. Also ich mache jetzt einfach mal Werbung in eigener Sache. Ich finde, die Aufnahmen vom Symphonischen Blasorchester Tirol vom WMC Kelkreide aus dem Jahr 2022 sehr gut. Das ist Little Sounds Crepusculaire von Alexandre Kosmicki und Brasses Requiem von Bert Appermont. Das sollte man sich mal angehört haben. Nein, okay. Mir fällt nicht anders ein jetzt momentan.
Ja, alles gut. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Also privat ganz klar, dass es meiner Familie gut geht, dass meine Kinder glücklich und gesund aufwachsen und die wachsen sehr schnell, bin ich drauf gekommen. Dass meine Frau weiterhin so viel Geduld hat mit mir und dass sie auch die Leidenschaft weiterhin sieht, die in mir brennt und deshalb auch vielleicht umso mehr Respekt hat vor meinem Arbeitspensum. Das ist für mich das Wichtigste, auch die ganze Familie drumherum, dass es allen gut geht, das ist nicht selbstverständlich und dass man sich so gut versteht, das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Und für die Blasmusikszene, oh mein Gott, das ist natürlich ein breites Feld. Also ich würde mir wünschen, dass man so ein bisschen aufhört, in Sparten zu denken. Das würde ich mir wünschen, sondern dass man wirklich einfach die Musik sieht und dass man neugierig ist und vielleicht neugieriger wird, dass man so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche ein bisschen abbaut oder zur Seite stellt und einfach sich gegenseitig respektiert in dem, was man macht. Und dass man offen bleibt, wie gesagt, also Ernst Hutter anhört oder jetzt dann Alexander Wurz und die Egerländer oder auch, ich habe jetzt gerade vor kurzem Vlado Kumpan mal angehört und auch Gloria, das kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Genau, also das hat mich voll geflasht und dann höre ich wieder mal Viererblech oder Nozilbrass und dann höre ich wieder Berliner Philharmoniker oder sonst was. Also ich glaube, dieses Offensein für alles, was da draußen so nach Musik klingt, das ist schon sehr wichtig. Und das würde ich mir auch für die Blasmusik wünschen, dass sie nicht nur so eindimensional, vor allem medial. Ich glaube, das, um nochmal kurz alles, was ich jetzt gesagt habe, auf einen Nenner zu bringen. Ich würde mir vor allem von den Medien wünschen, dass sie die Blasmusik nicht nur so einseitig darstellt. So nach dem Motto Unterhaltung und Halligalli, Bierzeltparty, das würde ich mir wirklich auch von den Medien wünschen. Dann wird es natürlich auch in die Gesellschaft hinausgestrahlt.
Okay. Das sind schöne Schlussworte, dem schließe ich mich an. Bernhard, vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war die Folge mit Bernhard Schlögel. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und wie fandet ihr die Folge? Bernhard spricht mir ein wenig aus der Seele, auch wenn solche Sachen manchmal hart klingen mit man kann vielleicht auch nicht jeden mitnehmen. Natürlich sollte man das versuchen, aber man muss auch ganz ehrlich sein, irgendwo sind die Grenzen. Ein Verein braucht natürlich alle möglichen Leute, nicht nur Spitzenspieler, denn es sollen ja auch Feste gemacht werden und andere Dinge, da braucht man natürlich auch andere. Dafür habe ich vollstes Verständnis, aber da bin ich sehr bei Bernhard. Wir werden alle gemessen an unseren Auftritten. Deswegen finde ich auch, dass selbst das kleinste Ständchen und der kleinste Frühschoppen trotzdem gut gespielt sein soll. Was das nun für jeden heißt, das lasse ich offen. Nicht jeder muss zur Höchststufenkapelle werden. Aber ich glaube, der nötige Ernst sollte auch beim kleinsten Auftritt da sein. Wie seht ihr das? Sind wir hier vielleicht zu kritisch? Lasst mich gerne wissen. Ich weiß, dieses Thema ist vielleicht gar nicht so unheikel. Ich bedanke mich bei meinen Supportern Buffet Grandport und bei der Woodstock Academy für die Unterstützung dieser Folge. Danke an Leander Machern für den Schnitt und danke an Dirk Mattes für die Musik. Hier noch ein kleiner Podcast-Tipp zum Weiterhören. Ich habe mich mit Franco Hähnle auch darüber unterhalten, was macht eigentlich gute Dirigentenarbeit aus und wie kann man einen Verein gut führen. Auch keine so unkritische Folge, wenn ihr darauf mehr Lust habt. Ich erinnere nochmal an den Newsletter. Und wenn ihr noch hier auf Abonnieren klickt oder den Podcast weiterschickt an alle die, die das hören sollten, würde ich mich auch sehr freuen. Macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.